Medien-Coup, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
Einen wunderschönen, Herr Hammes. So sagt man doch, ne?
Popo?
Tag, Abend,
Morgen. Ach so, ich dachte, sie hat mir ein Kompliment gemacht, aber auch nein. Einen wunderschönen dann.
Wunderschön, Popo, ja, danke schön. Das nehme ich gerne an, das Kompliment. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist die Folge 462.
Ja.
Der Medien-Coup.
Richtig. Diesen
sogenannten Podcast, der sich mit Film, Funk und Fernsehen beschäftigt. Ne?
Insbesondere Funk.
Funk, natürlich.
Ist schon das Steckenpferd.
Aber kleiner Downer direkt zum Beginn. Ich sag's direkt zu Anfang, damit man keine Erwartungen schürt. Heute ausnahmsweise keine Funkmeldung. Also wirklich nichts rund um das Radio, aber es gibt genügend anderes, über das wir reden können.
Ja, ein bisschen Polizeimeldungen machen wir vielleicht zwischendurch noch.
Gucken. Ja, ist richtig. Nein, wir werden hier natürlich heute die kompletten 24 Stunden von Joko und Klaas, dem Programmtag auf ProSieben, nacherzählen. Also die Folge wird etwas länger.
Ja, das Drehbuch druckt bei mir noch. Also es ist leider Papierstau und dann musste ich nochmal Papier nachkaufen. Toner war alle, also die ersten 6000 Seiten liefen aber problemlos.
Hey, ich habe gestern alles mitgeschrieben, was ging. Ne? Wort für Wort. Von daher war eine kurze Nacht. Nein, natürlich reden wir über diesen sehr besonderen Tag, was Herr Hammes mitbekommen hat, vor allem, was er nicht mitbekommen hat, ganz klar. Und so eine ganz kurze Einschätzung. Und ich will jetzt gar nicht hier ankommen mit Blick hinter die Kulissen, weil viel kann ich gar nicht dazu sagen. Ein paar Fakten vielleicht, aber größtenteils war ich auch nur Konsument und habe geguckt, was da passiert. Ne?
So, das ist auch mal ein guter Satz, wenn man in die Polizeikontrolle gerät jetzt in Bayern. Also größtenteils war ich nur Konsument. Also ich habe gar nichts besessen oder so. Nur geguckt, wollte mal wissen, was da so passiert.
Ja, eben. Ja. Man muss auch mal sich zurücklehnen, mal einen Zug nehmen und abwarten.
Ja, mit dem 49-Euro-Ticket kein Problem.
Ja, ich wusste es genau.
Man kann auch nicht anders.
Ich wusste es.
Es ist einfach wie so eine leere Getränkedose auf dem Schulhof. Man muss dagegen treten. Das geht nicht anders.
Wie geht's Ihnen denn ansonsten? Fangen wir doch mal so an.
Es war gerade sehr befreiend, so ein bisschen sauer zu werden über was überhaupt nicht wichtig ist, muss ich dazu sagen. Ich bin so minimal gestresst einfach. Aber das ist ja auch klar, das ist jetzt die letzte Woche und ich sag mal, ich bin kein Minimalist. Ihnen ist das bewusst, den Leuten größtenteils auch. Aber ich habe halt einfach viel Scheiß. Ja, also weit über 1000 Bücher, 3 Umzugskisten Filme und das sind die einfachsten Sachen zum Packen, muss man dazu sagen. Ne? Karton auf, Kram rein, zu, fertig. Dann kommt der ganze Nippes noch dazu.
Da ist halt immer nur so schwierig, die Balance zu halten. Man ist ja immer geneigt, den Karton dann möglichst voll zu machen, aber irgendwann merkt man, oh, Scheiße, ist vielleicht doch etwas instabil jetzt unten.
Genau.
Also der Karton.
Ja, beides. Das ist ja nicht mehr der Jüngste, aber Bananenkisten ist ja so immer gerade für Bücher so der Standardtipp, die man sich dann im Supermarkt irgendwie erschnort oder einfach ganz lieb fragt, haben wir vielleicht Bananenkisten, die wir sonst wegwerfen werden? Und meistens ist die Antwort, ja, klar. Deswegen, ich glaube, wir haben 50 oder 60 von diesen Kisten plus die Umzugskartons.
Wo sind die Bananen, frage ich mich.
Es war eine anstrengende Woche. Es kommt natürlich ohne Bananen.
Man kann ganz viele tolle Sachen mit Bananen machen.
Bananenschrimps, ja.
Bananenbrot.
Genau. Und ich freue mich aber darauf, also das ist, abgesehen davon, dass es ja ein Umzug ist, auf den ich mich an sich freue, wenn er vorbei ist, im Sinne von, man verbessert sich dann auch von der Wohnung her wieder, wo man dann auch ist, Verkehrsanbindung etc. Und dann, man sucht sich das ja hoffentlich positiv aus. Ist bei uns so, also wir sind nicht wegen Eigenbedarf oder so, müssten wir nicht raus. Aber worauf ich mich wirklich immer freue, und das ist dieses Mal auch so, aber das setzt jetzt erst langsam ein, ist ein neues Arbeitszimmer einrichten. Das war hier schon ein großer Spaß und habe wieder gemerkt, oh, ich kriege das sehr gut hin, einen kleinen Platz sehr, sehr viel kleiner zu machen. Da muss ich mich nochmal reduzieren. Aber ich freue mich darauf, dann Q-Studio 4 oder 5.0 einzurichten.
Mehr.
Der Schreibtisch, der Anfang des Jahres dazu kam, kommt auf jeden Fall mit. Das ist das Kernstück natürlich. Und ich habe immer schon zu mir gesagt, ich habe 8 Arme an meinem Schreibtisch, weil ansonsten habe ich mit der Technik keinen Platz mehr. Und es sieht halt immer so eine Mischung aus wie eine Mischung aus Matrix und diesem Raum, in dem Darth Vader in einem der Star Wars Filme einfach drin war, als er den Helm aufgesetzt bekommen hat, wenn der Schreibtisch dann hochfährt. Das ist Ja, ich freue mich, aber ich bin gestresst. Das ist die Kurzzusammenfassung. Wie geht's Ihnen denn nach der durchgemachten Nacht?
Super geht's mir. Na, ich bin noch ein bisschen, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen komme ich mir vor wie durch einen Fleischwolf gedreht und ein bisschen brainwashed, weil so geballt wie uns, also ich habe natürlich nicht alle 24 Stunden dieses Programmtags gesehen, aber natürlich sehr intensiv verfolgt, aus persönlichem Interesse, aus beruflicher Pflicht, beides gemixt und ja, aber trotzdem anstrengend einfach. Also wenn es mir schon so geht, ne, wie ging es dann Beteiligten, die das wirklich da gestemmt haben? Von daher, ja, war ein wilder Ritt. Aber kommen wir gleich ausführlich zu. Ansonsten sehr gut. Allergie lässt etwas nach. Toi, toi, toi. Ich bin bald durch. Ende April.
Das Allergie-Update wie immer präsentiert von der Apothekenumschau.
Ja, klar. unsere Sponsoren wollen genannt werden. Und wer Vertrag hat bis Ende April, kriegt auch Allergie bis Ende April.
Das wäre wirklich so ein Traumvertrag für mich. Apothekenumschau als Sponsor?
Dauert nicht mehr lang.
Es wäre so gut. Also ich, ganz ehrlich. Dann auch immer gratis nach Hause geschickt bekommen, nicht immer zur Apotheke müssen.
Das kann sie wirklich nur noch um Monate handeln, sag ich mal. Nee, ansonsten alles cool. Und warum ich jetzt auch nochmal froh bin, dass wir den Umzug nochmal erwähnen, wir dürfen ja nicht immer davon ausgehen, nein, Hermes, wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass jeder jede Folge hört und das dass er das immer direkt weiß. Das, also wir werden nächste Woche definitiv pausieren, aufgrund des Umzugs von Ihnen und Internet und Einrichten und hin und her, da hat man andere Sorgen. Von daher nächste Woche auf jeden Fall einmal Pause.
Im schlimmsten Fall, wenn richtig was passiert, dann rufen Sie mich einfach an, schalten mich zu. Es ist ja relevant, dass ich dann, wenn es dringend ist, meine Meinung noch unbedingt abgeben muss.
Absolut, wenn ich wieder die Star Wars News hier rauskloppe, weil mir irgendwas in die Hände fällt, wo ich sage, leck mich am Arsch.
Es ist kurz vor May the 4th, also das ist direkt nach dem Umzug, ist der wichtigste Star Wars Tag im Kalender.
Ja, bis dahin müssen wir natürlich wieder da sein. Gut, kommen wir doch vom Star Wars Tag zum quasi neuen Tag des Fernsehens, der gestern lief und damit in die erste Rubrik.
Fernsehen.
Damit ist auch klar, Tag der Aufzeichnung ist der 22. April 2024 und ja, wie eben schon mehrfach angesprochen und natürlich müssen wir das einmal ganz kurz in der Retrospektive betrachten und deshalb bin ich auch ganz froh, dass wir heute aufzeichnen, weil davor hätte ich relativ wenig sagen können. Nicht, weil ich nichts sagen darf, sondern weil ich auch relativ wenig darüber wusste, was genau passieren wird und vor allem, wie das denn ankam. So, ne? Also sowohl über den Schirm, als auch quotentechnisch. Wir reden über die 24 Stunden.
Monaco. Nee, wie heißt es nicht Monaco? Wie heißt das Rennen? Le Mans. Ja,
verkackt.
Machen Sie weiter.
Die 24 Stunden Reportage bei RTL 2. Nein, die 24 Stunden von Joko und Klaas. Verdammte Scheiße. Jetzt bin ich selbst in die dumme Gagfalle getappt.
So.
Ja. Worum ging es? Warum haben die den Sender übernommen? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt die Spielshow Joko und Klaas gegen ProSieben. Joko und Klaas treten gegen den Sender an. Normalerweise können sie 15 Minuten gewinnen. Jetzt haben wir in dieser Staffel aber die Jubiläumsstaffel, 50. Folge. Und deshalb hat ProSieben gesagt, wir machen einmal in dieser Staffel, habt ihr die Möglichkeit, nicht nur um 15 Minuten zu spielen, sondern um 24 Stunden. Ihr werdet Programmdirektoren, habt Zugriff aufs Archiv, könnt theoretisch rund um die Uhr, keine Ahnung, Big Bang zeigen, mal was Neues ausprobieren und oder könnt auch 24 Stunden live gehen, uns egal, macht halt, ne? Plant das den Tag, wie ihr wollt. Und das ist jetzt eingetreten am vergangenen Dienstag waren die 24 Stunden.
Konnte keiner damit rechnen, dass es sofort passiert, direkt so. Niemand hat gesagt, am Stück, ja. Jeden Tag eine Minute, danke.
Genau, rechnen wir mal hoch, wie lange wir dann on air wären. Ja, und tatsächlich ist es so, und ich freue mich ja persönlich immer, ne, weil jeder ja immer denkt, naja gut, klar, das kann ja nicht alles so spontan gewesen sein. Das muss ja vorher geplant werden. Und ja, natürlich müssen Teile davon geplant werden, aber ich sag mal so, es ist immer noch die Frage, wann kommt das bei uns an, diese Planung? Und jetzt ist es ja so, und das ist ja auch gar kein Geheimnis, weil die Privatdetektive dieser Nation auf Twitter natürlich auch direkt gesagt haben, gut, aber die Aufzeichnung von der Sendung, also von Joko und Klaas gegen ProSieben, die war ja schon im März. Also hatte man ja Wochen Zeit. Auf dem Papier mag das stimmen. Auf dem Papier ist auch noch ein sehr gutes Stichwort, da kommen wir gleich zu. Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass man sich direkt nach dieser Aufzeichnung dahin hockt und sagt, dann lass mal überlegen, weil dann geht es ja auch erstmal drum, jetzt seitens der Produktion die Sendung fertig zu bekommen. Die muss ja angeliefert werden, damit die dann auf ProSieben gesendet werden kann. Also da gibt's andere Dinge. Und ich glaube, das unterschätzt man vielleicht dann auch gerne, weil man ja einfach so sagt, ach geil, haben wir die 24 Stunden. Wir wissen, die sind am 21. April. Haben wir ja noch 3 Wochen Zeit. Ne? Und mit jedem Tag mehr wurde auch dann bei uns so bei ProSieben so ein bisschen die Ungeduld groß, weil in jedem Meeting es hieß, weil also gibt ja einmal die Woche so einen großen, so ein Update-Termin, ne? Dann das Projektteam Joko und Klaas gegen ProSieben ist da drin. Alle Gewerke, die irgendwas damit zu tun haben, Vermarktung, Online, Social, Marketing, PR und so weiter und so fort. Und man tauscht sich eben aus. Ne? Was steht jetzt an? Was brauchen wir noch? Was fehlt? Wie machen wir das? Und die Redaktion unserer Seite gibt dann so einen Einblick, so und das ist geplant. Und ich weiß nicht, wie viele Meetings es gab, in dem es immer hieß, wir warten noch auf den Plan von Florida TV. Ich hoffe im nächsten Meeting. Ja. Und mit jeder Woche wird es natürlich dann so wissen, ja, wir müssen jetzt schon mal alle wissen, was da läuft. Weil, und das ist natürlich klar, dass das geplant war, die Und jetzt schon mal Riesenrespekt an die ganzen Leute im Hintergrund. Und ich habe auch, obwohl ich jetzt 9 Jahre da arbeite, sehr viel gelernt über Wege von Programmplanung bis Sendeleitung, ja, was da eigentlich alles dazwischen hängt. Weil für diesen kompletten Sonntag, natürlich wussten wir das seit Wochen, dass es dieser Tag ist, ja ein Fake-Programm geplant wurde. Ja.
Was also in der TV-Spielfilm gedruckt wird halt.
Genau,
zum Beispiel.
Ja, aber man ist ja in einem Vorlauf von 6 Wochen und in diesem Vorlauf von 6 Wochen werden ja die Programmzeitschriften beliefert. Und da kann man ja natürlich noch nicht irgendwie einen Platzhalter einfügen, dann wüsste ja jeder direkt, alles klar, das ist sehr offensichtlich, was da läuft. Also hat die komplette Programmplanung sich ein Fake-Sonntag zusammengebaut und jetzt kommt ja das Ding, was damit zusammenhängt. Gleichzeitig gehen ja auch unser Verkauf auf die Agenturen und die Werbekunden zu, weil die buchen ja ein. Die buchen aber ja auf diesen Fake-Sonntag ein. Na, also die buchen zum Beispiel dann ein um 20.15 Uhr auf den Spielfilm XY, der laufen sollte, weil sie in diesem Umfeld werben wollen. Und auch denen konnte man ja nicht sagen,
Die Beschwerdeanrufe danach, ich habe hier auf diesen Spielfilm, da wollte ich die Werbung, jetzt lief das hier, das hat ja 17% statt 8.
Ja, in der Tat, ja, aber natürlich ist das dann so und wir alle mussten dann überlegen, wann ist dieser Tag X? Also was muss überhaupt im Hintergrund geändert werden, weil es gab mehrere Szenarien. Gibt man dann einfach nur an und wir reden hier über die sogenannte PGV, heißt das, Programmvorschau. Das heißt, darüber wird wiederum alles, was von der Sendeplanung kommt, gesteuert, was dann in die EPGs, in die Online-Programmzeitschriften geht, damit man halt auch noch unabhängig von diesem 6-Wochen-Vorlauf für Print theoretisch tagesaktuell ändern könnte. Ja. Aber auch da, wenn man diese Änderung macht, dann geht damit einher, dass eine Programmänderung rausgeschickt wird und jeder sofort sieht, da hat sich was geändert. Also auch da konnte man jetzt nicht, ne, 3 Wochen vorher sagen, okay, wir machen da mal Platzhalter. Dann war die große Frage, irgendwann kam dann dieser Ende letzter Woche dieser Programmplan. Und ich weiß, es sieht für jeden aus nach dem Motto, ach, schön eingefädelt, ne, so ein schöner handschriftlicher Plan. Es war wirklich so. Das war die Planung, die ankam. Und natürlich haben wir dann diese Titel und diese Slots in das Programmschema übersetzt. Denn auch das ist so, nur weil da steht, circa 10 bis 13 Uhr kommt die Sendung XY, irgendwas Kryptisches, wo sich keiner was darunter vorstellen kann, dann muss die ja trotzdem auch da eingeplant sein. Denn, und jetzt kommt dann der nächste Punkt, man kann gar nicht schreiben von 0 Uhr bis 23.59 Uhr Joko und Klaas, weil was hätte das zur Folge? Wir hätten keine Quotenausweisung für die einzelnen Slots. Weil die Quote ja dann nur diese eine Sendung wäre. Also das heißt, man hätte einen Marktanteil für eine Sendung den ganzen Tag über. Also musste zumindest mal vorher abgesteckt werden, wie viel Formate, in Anführungszeichen, plant ihr denn überhaupt so, damit wir diesen Tag strukturieren können, damit wie heute auf DWDL und Co. zu lesen ist, das Quiz um 20.15 Uhr hatte 20%. Ja? wäre ansonsten nicht möglich gewesen. Also das waren die Basic-Informationen, die man brauchte. Und das waren auch die Basic-Informationen, die rausgingen. Und ich habe wirklich, weil die Daten, die geben wir dann aus der Kommunikation, aus der PR dann weiter in diese Programmverarbeitung. Wie heißt die Sendung denn überhaupt? Und ich habe wirklich aufgrund von diesem Schmierzettel, ja, den mir irgendwann am Donnerstag, irgendwann am Nachmittag Thomas Schmidt zugeschickt hat, liebe Grüße, habe ich diese Titel 1:1 mit allen Ausrufezeichen, mit allen Kommata, die da drin waren, als Titel in diese Programmvorschau übergeben, damit diese Slots gefüllt sind. Und erst dann sind wir mit der Programmänderung raus, damit es sichtbar war. So, aber das war wirklich, also war nicht so, dass wir seit 3 Wochen da wussten, Viertel nach 8 kommt ein Quiz oder irgendeine Primetime-Show.
Ich habe so wilde Assoziationen. Also das eine ist rein visuell, musste ich an den 94er-Film Hackers denken, wo zwei unterschiedliche Hacker sich in eine Programmplanung reinhacken und so ein damals noch ein Roboterarm Kassetten rauf und runter geschoben hat, um sie live zu schalten. Das andere war der gute alte Partyticker, nicht der Partyticker, sondern der Ticker, der unten durchgelaufen ist bei Giga früher. So, das muss ich jetzt genau abtippen hier, so, das ist Ausrufezeichen, können wir, ja, viel Spaß. Schönes Chaos, aber das ist auch das, was ich erwartet habe, trotzdem Vorlauf, weil da sind die Anarchogene von Florida TV einfach noch vorhanden und das finde ich schön.
Naja klar, und es ist natürlich, ich verstehe das ja auch total, es ist ja immer so dann diese Gratwanderung, wir wollen so ein bisschen Piratensender spielen nach dem Motto, um 0 Uhr fallen wir da ein und senden 24 Stunden und keiner, auch nicht mal ProSieben, weiß, was kommt da. Ne? Aber dann kommt natürlich die harte Realität der Programmplanung, die das ja wirklich mit einhergeht jeden Tag, ne? Weil zur Programmplanung nicht nur das gehört, sondern ja auch es mussten ja auch die Werbeblöcke geplant werden. Denn selbstverständlich kam dieses ganze Programm, also alle Live-Strecken, alles, was irgendwie vorproduziert war, das wurde aus Berlin nach Unterföhring gesendet, entweder ne, live oder live abgespielt aus Berlin. Aber die Werbeblöcke dazwischen, die kommen ja aus der Sendeabwicklung in Unterföhring, genauso wie das Sendelogo oben rechts, ne? Und das alles, das macht ja die Sendeleitung
das
hier.
Das Sendelogo wird live aus Australien eingespielt. Nochmal von ganz woanders.
So ungefähr muss man sich's halt vorstellen, weil es sind sehr viele Komponenten und weil ja auch die ganzen Werbeslots und Spots, die liegen ja bei uns in Unterföhring, ne? Ist ja jeder Werbeblock hinterlegt, wer hat dort eingebucht und wer nicht. Und das ist ja wirklich auf die Sekunde genau getimt, damit man auch nicht zu viel Werbung in einer Stunde zeigt, weil das ja reglementiert ist. Also das heißt, dieser komplette Ablauf musste am Donnerstag umgeschmissen und daraufhin angepasst werden. Plus auch alle Werbekunden mussten mit der Programmänderung darüber informiert werden, der Sonntag wird nicht so stattfinden, wie ihr ihn quasi bezahlt, ja, und wie ihr eingebucht habt. Und haben natürlich alle gesagt, als klar war, was da passiert, nur gut für uns, ja, am Ende des Tages.
Danke für den Rabatt, ja.
Quasi, ja, nehmen wir. Wir bleiben auch drin, ne, und sagen nicht, nee, da wollen wir nicht stattfinden. Aber was da alles dahinter hängt, es ist wirklich Wahnsinn. Und es hört sich alles sehr bürokratisch an, aber so ist es halt einfach mal, weil da so viel drin hängt, ja, was so ein Ablauf von so einem linearen Sender ausmacht. So. Und ja, also das war wirklich sehr wild. Und dementsprechend konnten auch wir nur anhand von diesem Ablauf ungefähr erahnen, was denn da passiert. Und ja, natürlich gab es da Anfragen, ey, was habt ihr denn noch im Archiv? Ne? Wir wollen da irgendein Best-of draus schneiden. Schickt mal alles rüber. Wir gucken mal.
Alles.
Nein, aber zumindest eine Liste, weil auch da, ne, es gab ja zum Beispiel, da sind wir jetzt beim Inhaltlichen, ein Part mit ProSieben Giftschrank 90er Talkshows. Mit Arabella, stimmt. Mit Nicole, mit Andreas Bernd Türk. Und
was macht eigentlich Nicole?
Die Frage kam auf Twitter auch sehr oft, ich weiß es nicht.
Ich frage dir was. Ich frag dir in der Medienkuh in wunderschönen Abständen alle paar Jahre mal wieder. Was macht eigentlich Nicole Növers? Aber das ist ja schnell gegoogelt.
googeln Sie in der Zeit mal. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es existieren ja auch nicht mehr alle Folgen von diesen Talkshows bei uns in Archiven. Also es ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt. Man geht da irgendwie ins Untergeschoss und da sind 1000 Gänge und da stehen noch alte Beta-Bänder rum. Irgendwas wurde natürlich mal digitalisiert, aber das sind dann meistens irgendwie so Highlight-Folgen, so Best-Offs, ne? Best of 99, Arabella und sowas. Aber jetzt nicht mehr jede von diesen 87.000 Folgen. Die sind halt nicht mehr da. Und deshalb wurde dann erstmal eine Liste angefordert. Was habt ihr überhaupt? Was können wir da machen? Dann gucken wir mal und fordern an. Aber was dann hinten rauskam oder auch in diesen Live-Strecken, wusste halt niemand. So. Und das macht's irgendwie spannend und herausfordernd. Aber wie ihr vielleicht alle schon merkt, in so einem sehr eingefahrenen Konstrukt, ja, was über 3 Jahrzehnte gewachsen ist, wo jeder irgendwie weiß, ach so, das geht dann dahin und dann geht es dahin und dann geht es mit Vorlauf X hierhin und kommt dann hier an und dann wird es hier verarbeitet und dann senden wir es raus. Dieser komplette Strang wurde halt brutal aufgebrochen und auch das, und deshalb erzähle ich das in aller Ausführlichkeit, gehört natürlich auch zu diesem Anarcho-Fernsehen dazu. Und ich kann hier an der Stelle wirklich nur sagen, wie viele Meetings es alleine die letzten Tage, bevor es da losging mit Sendeplanung, Vermarktung und Sendeleitung irgendwie bei uns gab. Also jeder wusste, okay, am Sonntag passiert was Besonderes und wäre das ein normales Projekt, hätten wir alle schon im Meeting gesagt, wisst ihr was, macht euren Scheiß allein, das ist so doof. Ja? So kurzfristig, Leute, das geht nicht. Aber weil es eben diese Besonderheit hat von auch diesen 15 Minuten ja auch schon in der Vergangenheit, war das wirklich wieder mal so ein ganz einmaliger Teamspirit. Und ich rede jetzt wirklich nur senderseitig. Ja, bei Florida TV natürlich auch ganz anders. Aber ich rede jetzt nur aus Sicht von ProSieben. Und das ist immer wieder schön, das zu merken, dass da jeder einfach Bock drauf hat und dann brennt. Und das auch so die Momente sind, egal wie lange man da arbeitet, wo man einfach weiß, dafür machen wir den ganzen Scheiß. Ja, weil das ist es am Ende, worauf es ankommt. Es wird nachher niemand mehr reden über den Sonntag Mitte Januar, den wir geplant haben. Aber über den Tag, da werden wir alle noch sehr lange drüber reden und erzählen können, was, oh Gott, das war eine wilde Aktion damals. Und das ist irgendwie super, ist schön.
Ja, also ich kann jetzt an der Stelle kurz sagen, wie es von ganz außen war für mich, der es auch nicht geguckt hat. Aber es ist ja nicht so, als wäre meine grundsätzliche Liebe fürs Medium abhanden gekommen. Deswegen, ich wusste ja, dass diese 24 Stunden auf dem Spiel standen. War dann natürlich überrascht, dass es so zügig passiert, dass man, also war ja quasi die erste Folge der Staffel, wenn ich mich nicht irre, ne? Oder?
Die zweite.
Die zweite ist trotzdem früh. Also ist ja eigentlich dramaturgisch gesehen, wäre es toller gewesen, wenn es kurz vor Ende passiert. Und dann ist eben dieser Sendeplan, dieser handgeschriebene, irgendwann viral gegangen. Und da habe ich ja einfach nur so aus Scheiß drunter kommentiert. Ich lese gerne zwischen nachts 3 und 4 morgens was vor zum Einschlafen. Aber in meiner Story dann damals auch geschrieben, ey, ich bin einfach froh, dass Fernsehen noch spannend sein kann. Weil genau das ist es in dem Moment. Das ist wieder so ein Moment, wo man vom Fernseher sitzt und sich fragt, was passiert jetzt eigentlich? Und man ist nicht der Einzige, der es guckt. Man weiß, da ist ein kleiner Lagerfeuereffekt. Das ist, glaube ich, auch was gewesen, wo Twitter Deutschland auch mal wieder, oder Ex-Deutschland, wenn es da ein Büro gäbe, gibt es ja nicht, ein bisschen aufgeflammt ist und gesagt hat, ey, da kann man sich mal wieder austauschen, passiert mal wieder was. Mhm. Hashtags wieder relevant sind für einen Moment. Wäre natürlich für mich aus Überzeugung schöner, wenn es auf einer anderen Plattform stattgefunden hätte. Aber dieser wunderschöne Effekt von, okay, was machen die Dödel denn jetzt? Das interessiert mich. Das ist schön, dass das wieder stattgefunden hat. Wäre es nicht in meine grobe Phase Umzug gefallen, hätte ich wahrscheinlich auch da gesessen und hätte es geguckt. Aber ging halt nicht. Und ich beneide auch jeden, der die Zeit hatte, das einfach möglichst umfangreich zu verfolgen. Weil das Schöne ist ja, man geht irgendwann dann doch ins Bett, steht auf und es läuft immer noch.
Ja, das stimmt, ja. Also manchmal ist man vielleicht auch gerade in der Nacht aufgewacht und dachte sich nur, was zur Hölle?
Dabei einschlafen stelle ich mir auch schlimm vor.
Ja, aber ich gehe gleich noch ein bisschen aufs Inhaltliche ein, wirklich nur ganz kurz, weil das habt ihr alle wahrscheinlich gesehen. Aber ich glaube, die Dinge, die man eben nicht sieht, die sind ja vielleicht ein bisschen spannender. Und ja, es ist genau das, was sie auch sagen, was sie ja auch immer wieder, also Joko und Klaas, mit den 15 Minuten ja schon geschafft haben. Und das ist ja dieses Faszinierende, dieses Momentum, dass man gar nichts groß im Vorfeld ankündigen muss, aber jeder weiß, da passiert heute irgendwas Besonderes und ich muss dabei sein. Also irgendwie hat das diesen Haben-Wollen-Effekt, ja. Und wenn ich zumindest nur mal reingucke, weil ich behaupte, klar, gibt's natürlich die Hardcore-Bubble, die irgendwie möglichst alle 24 Stunden geguckt hat, ja. Mhm. Aber ich behaupte, dass natürlich auch sehr viele davon mitbekommen haben und einfach nur, weil es sowas Besonderes ist in diesem ganzen Ablauf, den ich gerade eben skizziert habe, ne, was halt einfach so durchstrukturiert und formatiert ist. So, das muss ja auch so sein in 99,9% der Fälle. Und gestern war eben dieser 0,1% Fall, dass da irgendwas fürs Fernsehen sehr Ungewöhnliches passiert. Ne? Was man natürlich heutzutage auch, wo man einen viel leichteren Zugang mit YouTube, mit Twitch etc. hat, wo jeder einfach live gehen kann, stundenlang irgendwo draußen rumrennt, nichts mehr Besonderes. Aber in diesem Medium Fernsehen ist es was Besonderes. Und das hat es eben ausgemacht, dieser freie Fall und diese Planlosigkeit, ne, bis auf diese paar Eckdaten, die man am Anfang oder ein paar Tage vorher wusste. Und das ist eben auch das Spannende. Also das zeigt eben auch, dass das, glaube ich, schon eine ganz große Stärke weiterhin des linearen Fernsehens ist. Wenn man denn einfach mal diese gelernten Mechanismen außer Kraft setzt und bricht und was völlig Unerwartetes macht. Klar, müssen wir uns nichts vormachen. Funktioniert in dem Fall natürlich auch noch mal besser, weil es Joko und Klaas sind. Ne? Es hat halt eine ganz andere Fallhöhe. Und auch alleine mit diesem Format, was man geschaffen hat, ja, wir haben da jetzt gewonnen. Ne? Gucken wir mal, was wir machen, ProSieben. Ne? Also es hat natürlich auch dieses Spiel mit dabei, was sich einfach über die letzten Jahre natürlich etabliert hat. Aber grundlegend ist das schön zu sehen, dass sowas funktioniert und ja, es manchmal vielleicht auch zu verkopft ist, ne, was produziert wird. Und ja, muss manchmal sein, je nach Format, aber vielleicht manchmal auch nicht. Also vielleicht macht man das in Zukunft auch häufiger mal, dass man sagt, es braucht gar nicht so viel. Oder wir gehen mit einer Pilotsendung live und passen während der Sendung vielleicht auch nochmal die Regeln an, weil wir merken, im Live-Betrieb doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und so war das gestern. Mhm. Und es war irgendwie cool und schön. Aber ganz kurz, also es begann um 0 Uhr, Herr Hammes, nur um Sie da auch ein bisschen abzuholen. Man war für eine Stunde live, hat auf dem Dach des Gebäudes von Florida TV begonnen.
Get back! Sorry.
Und da hat Klaas auch schon am Anfang gesagt, hey, das wird jetzt auch wahrscheinlich streckenweise auch vielleicht, ne, nicht das Hochglanz-Entertainment, was man so kennt, aber ich habe bei Viva gelernt, von daher in die Richtung wird es wohl gehen, so die nächste Zeit. Da werden wir einiges von wiedererkennen. Er hat, glaube ich, sogar Giga einmal ganz kurz erwähnt, so als Referenz.
Habe ich zumindest auch im DWDL-Artikel gelesen, von wegen budgetmäßig, dass es in die Richtung ging.
Ja, genau. Und dann ist man auch runter die Büroräume und da war man dann so ein bisschen in der Loft-Atmosphäre und man war halt einfach live. Und man hat dann sehr schnell gemerkt, was so bei Twitch und bei Livestreams, bei Insta oder YouTube völlig normal ist, dass da auch Leute einfach mal stehen und jetzt nicht die ganze Zeit abliefern im Sinne von wir moderieren hier, ja, wie ungewohnt das immer noch im Fernsehen wirkt. Also man hat einfach so ein paar Minuten gebraucht, um sich darauf einzulassen, weil man eben gewohnt ist, dass da an jeder Ecke dann hier was passiert und da und dann kommt der Einspieler und
mehr
hier
als früher auch, ne?
Ja, wesentlich mehr, wesentlich enger getaktet, schneller.
Lass das Bild doch nicht so lange stehen, ist bestimmt schon 3 Sekunden.
Ja. Und das war am Anfang ein bisschen befremdlich, aber nachher dann irgendwann sehr angenehm. Und dann ist man oben aus den Büroräumen, hat dann erst so ein bisschen das Programm vorgestellt, grob was geplant ist, wann man live ist. Also es war natürlich nicht 24 Stunden live, sondern man hat auch Strecken mit Archivmaterial gefüllt, aber immer neu geschnitten, neu produziert mit Anmoderation, Special Editions und so weiter. Also ein bunter Mix, würde ich sagen. Dann ging es relativ schnell dann nach unten, weil sie gesagt haben, ach komm, wir laufen noch hinten an den Späti und kaufen sowas, noch ein Getränk, bevor wir schlafen gehen. Haben dann aber zur feierlichen Übernahme des Senders noch ein kleines Feuerwerk zünden wollen. Dann war die Problematik, da brauchen wir ja Genehmigung dazu. Alles nicht so einfach. Wir dürfen das nur drin quasi zünden. Also das ist ja unser, da kann uns ja niemand was sagen. Und da hat man tatsächlich im Keller des Gebäudes ein Feuerwerk gezündet, was dann etwas eskaliert ist an dem Abend. Aber gut, ich glaube, die Scheiben sind rausgeflogen unten und es gab eine leichte Rauchentwicklung. Uiuiui. Aber hey, so war es halt. Und dann für mich eigentlich der schönste Part dieser ersten Stunde, dann ist man einfach entspannt so ein Stück durch Berlin gelaufen, an so einem Club vorbei und dann, also alles natürlich live mit Kamerateam und alle gucken auch so total irritiert, sind es Joko und Klaas, die um 0.30 Uhr durch Berlin laufen mit dem Kamerateam? Und da kam man auch so spontan ins Gespräch. Davon hätte ich persönlich gerne mehr gesehen, ja, also so dieses... Hey, was macht denn ihr da? Achso, ihr habt ja die 24 Stunden heute, ne? Ja, ja, genau. Habt ihr mal 3 Euro? Wir wollen ja Fotos machen in der Fotobox. Und also es war irgendwie, es war einfach sehr lustig, weil das genau dieser Effekt ist. Wir wissen nicht, was da passiert, wer, wen wir treffen, welche Passanten uns entgegenkommen, wer quatscht uns an, kommt da irgendein Besoffener um die Ecke und randaliert. Keine Ahnung, kann ja alles sein. Also das war so die erste Stunde und danach ging es dann ins Nachtprogramm. Dann gab es die 55 besten Countdown-Momente aus Zirkus Halligalli nochmal zusammengeschnitten. Auch sehr wildes Zeug dabei und auch schon sehr lange her, wenn man sich das immer so angeguckt hat. Irgendwann um 3 Uhr gab es dann ausgewiesen bei uns im Programm, so wurde es übermittelt, mit das gescheitertste TV-Experiment aller Zeiten for real. In Klammern Alpaka. Es gab ein animiertes KI-AI 3D animiertes Alpaka, das durch die Nacht geführt hat und anmoderiert hat als Programmansager. Muss ich noch rausfinden, wer es gesprochen hat. Klang so wie eine Mischung aus Helge Schneider und Olaf Schubert.
Helge Schneider und Olaf Schubert zusammen.
Ja. Probieren Sie mal.
Ich überlege gerade, ob ich das im Kopf zusammengeschneidert bekomme, dass man es zumindest erkennt.
Sehr gutes
Schneider,
Wortspiel.
Ja.
Schwierig. Ja, es klang alles ein bisschen so.
Hallo. Ja. Also ich habe kein... Ja, ungefähr so, ja.
Das ist ja Kermit,
aber. Nee, aber einen ganzen Satz bräuchte man natürlich. Schwierig. Jetzt kommen wir zur Sendung. Oh Gott, das ist richtig anstrengend.
So ist es.
Auch zum Zuhören.
Nee, das waren ja wirklich kurze Anmoderationen. Dann wurde noch mal eine Sendung aus dem Jahr 2020 ausgekramt. Wer schläft, verliert. Das war die, glaube ich, allererste Corona-Show, wo es darum ging, dass Promis irgendwie 36 Stunden oder wie lange wach sein mussten und in der Show einschlafen sollten. Der Erste, der eingeschlafen hat, hat verloren. Ganz absurdes TV-Experiment.
Das hätte ich aber gut bis Anfang 30 hätte ich das einfach locker geschafft. Und jetzt, bin ich, wenn der Wettbewerb umgekehrt wäre, wer kann am schnellsten einschlafen, würde ich, glaube ich, eher gewinnen.
Ja. Wer nicht?
Tja.
Die Zuschauer offensichtlich auch. Aber das hat man dann nochmal rausgekramt, wenn man gesagt hat, das war ein richtig, richtig schlechter Moment bei ProSieben, den zeigen wir doch nochmal. Dann irgendwann um 5 Uhr hieß es nur das große Rückwärts-Event. Und da hat man einfach tatsächlich eine Folge von Mein Bester Feind von, weiß ich nicht, 2016 oder 15 komplett 2 Stunden rückwärts abgespielt.
Ja. Ich hoffe, für meinen Lacher alleine hat es sich gelohnt.
Absolut.
Mega gut.
Also das war vielleicht für die ganz Hartgesottenen, die da wirklich noch die 2 Stunden
dran da auch sind. Aufgewacht ist in dem Moment so, was ist denn, oh Gott, ich glaube, die letzte Tüte Chips war schlecht.
Ja, 420, ne? Endlich.
Genau.
So, dann ging es weiter um 8 Uhr mit der besten Simpsons-Episode ever. Also laut IMDb hat man sich, glaube ich, bedient. Okay. Und die schlechteste Simpsons-Episode ever.
Beide sehr gute im Endeffekt wahrscheinlich.
Ich weiß nicht mehr, was die beste war. Es war nicht Homer in New York, was mich persönlich sehr schockiert hat. Die schlechteste war irgendwie eine aktuelle mit Lady Gaga als Gastauftritt. Ich habe auch nur die letzten 5 Minuten gesehen. Also, ja, gut. Aber man war sich wohl einig.
Man war sich einig.
Dass das wohl die schlechteste sein muss. Dann um 9 Uhr ging es weiter. Da hieß es nur, also da war wieder ein Live-Part. Overtüre bis Konfitüre starten in den Tag mit Joko und Klaas. So hieß die Sendung. Es wurde gejoggt. Es wurde an der Spree einfach ein bisschen entlang gejoggt. 40 Minuten lang. Why not?
Ey, muss sein.
Dann um 9.40 Uhr ging es weiter, ProSieben Giftschrank, wie eben schon gesagt, 90er Talkshows, schöner Zusammenschnitt. Und auch, es war leider die abschließende Phase von Arabella, wo die ganzen die Talkgäste und die ganzen Geschichten schon, glaube ich, gescriptet waren. Das hat man leider gemerkt, wo auch da gab es auch Einspielfilme, wo Eltern dann irgendwie da waren und ein Kamerateam gezeigt hat, was ihre Kinder machen, wenn sie nicht im Haus sind, wo natürlich das Kamerateam dabei war. Klar, man hat es natürlich gesehen. Also das war schon sehr gescriptet, glaube ich. Ansonsten für mich immer noch der normalste Talk, hat es auch wieder gezeigt, Andreas Türk war für mich immer noch sehr guckbar. Also vieles ist ja schlecht gealtert aus diesen Jahren. Ne?
Ja.
Aber das war noch okay. Und Nicole, Entscheidung am Nachmittag, war auch eine ganz weirde Folge. Da stand irgendwo, ich habe das auch alles nicht mehr überrissen so richtig. Es stand da ein Lehrer, der Schülerin zu Nicole geschleift hat und gesagt hat, die sollen mal umgestylt werden. Es ist auch so, was?
Ich gucke mir die jeden Tag an. Das ist für mich ja auch eine Belastung. Also was ist denn das für eine Scheiße?
Ja, also unfassbar, ne? Also irgendwo Anfang 2000er war Nicole, glaube ich. Haben Sie mal recherchiert, was Nicole inzwischen macht?
Muss ich gucken, ob ich das noch auf habe. Aber ja, habe ich auf. Okay. Ist ins Privatleben zurückgezogen als Mutter, hat nach ihrer Talkshow-Karriere so als Business-Coach gearbeitet. Also lass die Frau in Ruhe. Das ist quasi der erste Satz, der wichtig ist, weil die ist einfach nicht mehr im öffentlichen Leben.
Und dann zappt die am Sonntag über ProSieben nochmal und denkt, scheiße.
Ja.
Mama, du bist auf Twitter.
Ja, also auch ein bisschen anstrengend. Aber bis, was haben wir hier noch? Bis 2006 war sie, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, im Fernsehen. Und Anfang der 2010er, laut Wikipedia, hat sie noch auf Kongressen und so weiter moderiert und ist dann darüber wahrscheinlich in diese Business-Coach-Ecke rein. Und ganz ehrlich, das ist so früh, dass ich schätze Nicole Nöwers irgendwie. Ich traue der zu, dass die ein guter Business-Coach war und nicht das, was ihr jetzt auf Instagram seht. Deswegen gar nichts Negatives über die Frau. Nie was Schlechtes über sie gehört.
Das stimmt, ja. Und nie gesagt auch, ne?
Nee, auch das nicht. Aber wussten Sie, dass sie aus den Niederlanden ist ursprünglich?
Nee.
Ich auch nicht.
Aber ich habe es auch nie hinterfragt.
Ich auch nicht. Aber Grüße auf jeden Fall vermutlich in die Richtung von Genf. Und nochmal, lass die Frau in Ruhe.
Gut. Ich hoffe, sie hat vielleicht trotzdem mitbekommen, dass es gestern lief und fand das irgendwie auch gut.
Ich glaube, es gab auch online wahrscheinlich nicht ein negatives Wort über sie. Deswegen.
Nein, schön. Nein. So, dann waren wir um 11 Uhr frühstücken live mit coolen Ideen, hieß das Format.
Habe ich jeden Morgen, ist ja mega.
Ja. Da ist die Sache ein bisschen eskaliert, denn man hat an der Fernsehwerft in Berlin-Friedrichshain angefangen, wo ja auch, also die gesamte Karriere von Joko und Klaas begann, denn da saß MTV, da saß Viva, da war man mit Neo Paradise später drin, MTV Home wurde da produziert und da haben sie natürlich so ein bisschen, ne, nochmal erzählt, ach, hier oben am Fenster, da saßen wir mal, ne? Also die schöne Reportage, nochmal die schönsten Spots.
Da habe ich mal hingekotzt, ja, sowas.
Genau, ja. Da haben wir den ersten Einspieler gedreht damals, ne? als wir da im Auto saßen. Also ja, alles irgendwie so ein bisschen retrospektiv. Und direkt daneben ist ja das Studio des Sat.1 Frühstücksfernsehens. Und es war auch ausgemacht mit den Kolleginnen und Kollegen, weil es gibt ja auch Frühstücksfernsehen am Sonntag in Sat.1. Und das endete um 11 Uhr. Und da hat man gesagt, wenn wir raus sind, dann könnt ihr ja praktischerweise direkt dann hier ins Studio gehen. Dann habt ihr ein Frühstücksfernsehstudio, macht euren Kram. Dann sind Joko und Klaas allerdings kurz vor der Abmoderation rein, haben gesagt, ja, wir übernehmen mal, lasst euch nicht stören. Und das Ende vom Lied war, dass dann tatsächlich, es gab zwei Signale, weil es gab ja die Sat.1-Kameras, die ja noch live on air waren. Und es gab die ProSieben-Kamera, die ja quasi mit reinging. Das heißt, man hatte Inception-mäßig, das glaube ich, ist Fernsehen endgültig explodiert, wenn es nicht schon vorher passiert ist. Man hatte zwei unterschiedliche Kameraperspektiven. Ja, so wie schön Formel 1, Sat.1-Kamera in Sat.1, ProSieben-Kamera auf ProSieben. Und dann kam man auf die spontane Idee, können wir es nicht verlängern? Also können wir nicht auch in Sat.1 noch draufbleiben? Und das wurde dann kurzerhand gemacht. Das heißt, es gab danach, glaube ich, sowieso irgendeine Wiederholung mit Jörg Pilawa. Die hat man dann einfach ausfallen lassen, hat das Frühstücksfernsehen verlängert und hat dann sehr schön zumindest die erste halbe Stunde damit gespielt, dass man gesagt hat, okay, Klaas setzt sich jetzt vor die Sat.1-Kamera hier links am Tisch, Joko sitzt auf der ProSieben-Kamera rechts am Tisch. Das heißt, sie können jetzt entscheiden, welche Perspektive. Also man hat den Ton immer gehört, aber in Sat.1 lief die eine Kamera, auf ProSieben die zweite Kamera. Also das war spätestens der Moment morgens um 11, wo ich schon kurz überfordert war.
Brauche ich noch einen dritten Fernseher? Oh Gott, oh Gott.
Ja, noch schnell den Join-Livestream anmachen auf dem Tablet. Oh,
dann irgendwo ein Zeitversatz drin und man hört nur noch Echos.
Ja, auch Joko, ganz
Joko,
toll.
Joko, Joko, Joko.
Ja, und es führte ja auch dazu, die Werbepausen, die es ja hier auch gab, die waren ja auch nicht aufeinander abgestimmt. Das heißt, man ist zwar gleichzeitig in die Werbung, aber die Sat.1-Werbung war immer länger als die ProSieben-Werbung, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Aber das heißt, ProSieben war dann irgendwann schon wieder drauf und man hatte nur so eine Minute noch Standbild vom leeren, also das leere Studio oder beziehungsweise die Totale vom Studio, um zu warten, bis auch Sat.1 fertig ist mit der Werbung. Also alles wirklich unfassbar und darf man im Nachhinein wirklich keinem erzählen. Aber ja, die Spielfreude, der hat natürlich keinen Abbruch getan.
Das ist ja, dafür macht man noch so einen Mist auch.
Ja, klar. Also,
klar, wenn man das jetzt vorbereiten würde, hätte man irgendwie so eine feste Tafel gehabt oder so eine Animation. So, wir müssen noch warten, bis das eins fertig ist. Wäre auch witzig. Aber nee, so
da hätte man die Werbeblöcke aufeinander abgestimmt.
Nee, das ist also ja viel zu aufwendig. Aber so in dem Moment damit umgehen müssen, ist ja viel schöner für den Zuschauer.
Ja. Ich glaube, für alle im Hintergrund auch. Ne?
Ja, ich hätte einfach, das mein Problem ist bei sowas, ich hätte ja nur die ganze Zeit in mich reingelacht, während ich weiß, dass einige da sitzen und sind so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los?
Naja. Die Überstunden kriegen wir nicht bezahlt. Ne?
Auch das ist leider, ja.
Aber ja, und man hat natürlich auch der Klassiker, was würden Sie machen, Herr Hammers, wenn Sie wissen, wir sind auf zwei Sendern und wir haben selbst den Überblick verloren. Man macht natürlich den alten Peter von Froster-Gag. Klaas reicht in Sat.1 eine Schüssel zu Joko rüber zu ProSieben. Ne? Klar.
Die klassische Froster-Bildschere, ja? Ab ins Fernsehlexikon damit.
Ja, aber ey, wenn man schon mal zwei Sender kapert für zwei Stunden, dann kann man das schon mal machen. Ne?
Es wundert mich, dass man nicht durcheinander gekommen ist und gesagt, ja, hallo und herzlich willkommen bei Kabel 1. Also, ach nee, Moment, da sind wir gerade nicht.
Ja, ich glaube, man hat schon zeitweise überlegt, was können wir auf den anderen Sendern auch noch machen? Also kann man die spontan noch einfach dazuschalten?
Ja, mal RTL anrufen. Was läuft gerade bei euch?
Habt ihr Interesse?
Ne? Eben.
Naja, da gab es noch einen Live-Flohmarkt. Da kam auch Jakob Lund, Thomas Schmidt kam auch noch mit rein und Zuschauer konnten mit ihrem Plunder da hinkommen und Joko und Klaas haben dann irgendwie kam ein Kind mit seiner Mutter, hat irgendwelche
Mutter verkauft.
Nein, die Spielzeuge verkauft, irgendwelche Schleichfiguren. Oh. Ja, Schleichwerbung, danke. Es waren, glaube ich, so 40 Figuren. Keine Ahnung. Was wurde geboten für die 40 Figuren? Bares für Rares mäßig? Was würden Sie bezahlen?
Jetzt müsste ich natürlich nachgucken, was für Schleich so geht.
Sagen Sie einfach mal. Also es gab ein Geldbündel, wo man gesagt hat, wir haben nicht viel Budget, aber ein bisschen was haben.
Wie viele Figuren waren es?
40, glaube ich.
40 Figuren, 100 Euro.
Richtig, 1000 Euro hat okay. Klaas in die Hand gedrückt.
Ja gut, aber da ging es ja eher darum, dass das Kind 1000 Euro kriegt. Also,
ja,
natürlich. Dann ist ja alles cool.
Dann gab es noch tolle rote Stiefel für Joko, irgendwie so XL-Dinger, keine Ahnung, was das war. Also ob die wirklich mal dazu gemacht wurden, um sie an den Füßen zu tragen. Oder,
also so
oder
Plateau-Stiefel oder was?
Nee, aber ich schicke Ihnen nachher ein Foto, ich kann es nicht beschreiben. Also es war wirklich eher so Deko-Objekt als okay. Stiefel.
Wäre die Überschrift für das Fotoshooting BDSM oder nicht? Das ist die Frage, die sich mir gerade stellt.
Nee,
okay, dann habe ich kein Bild vor.
Wow. Ich glaube, nein. So, jetzt kommt mein Lieblingspart, denn danach hieß der Programmpunkt um, ich glaube, 12.30 Uhr. Auch noch Frühstücken live mit coolen Ideen. Man hat an ein Wasserloch in die Wüste von Namibia geschaltet, an dem Antilopen tranken. Für 40 Minuten auf ProSieben live kann man machen. Marktanteil 17,7%.
Antilopen muss man loben.
Ja, Ich glaube, einige Sender planen schon um. Elchwanderung, vielleicht doch direkt bei RTL zeigen den ganzen Tag. Man weiß es noch nicht so genau. Dann gab es ein Premium Entertainment, hieß der nächste Part. Da gab es einen Zusammenschnitt von Aushalten nicht lachen. Danach gab es den Spielenachmittag für Jung und Alt um 14.45 Uhr. Wurde eine Stunde Uno gespielt im Olympiastadion in Berlin mit Jakob Lund und Sido.
Ja, angemessener Rahmen, ne?
Ja, und auch quotenmäßig der Spitzenreiter.
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird es doch deutschlandweit in WhatsApp-Gruppen abgegangen sein. Hier schalt auf jeden Fall ProSieben ein, die spielen Uno mit Sido. Ja,
es wurde, das muss ich aus rechtlichen Gründen sagen, es wurde Bruno gespielt.
Ja gut, aber niemand wird Bruno außerhalb des Senders gesagt haben.
Das vielleicht nicht, aber on air zumindest. Und es gab auch sehr spezielle Regeln, die Jakob da mitgebracht hat. Und das hat es vielleicht ein bisschen witziger gemacht. 24,1% Marktanteil. Um 15 Uhr.
Ja.
Warum nicht?
Ich möchte an der Stelle auch meinen UNO-Podcast ankündigen. Nee, also ist doch einfach schön.
Ja, ist toll. Danach wurde es schön für Steven Gätchen. Es wurde im Programmablauf angekündigt mit Steven Gätchen Überraschung um 15.50 Uhr.
Das ist das Süßeste, was ich lange gehört habe.
Ja, und dahinter verbarg sich ein Jahresbest of 1999 von TAF mit Britta Sander und Steven Gätchen. Und das war schon sehr wild. Und ich habe mich auch gefragt, war TAF damals immer schon ein Satire-Magazin? Also die Beiträge waren schon alle so sehr, wo man nicht wusste, ernst gemeint oder Augenzwinkern oder was passiert hier eigentlich genau? Wir wissen es nicht. Steven Gätchen damals ungefähr 15, also vom Aussehen her, muss man sagen. Aber toll. Und ich muss, das war so für mich der Moment, wo ich kurz dachte, auch diese alte TAF-Melodie, Sie kennen sie auch noch, Herr Hammes. Das war TAF, wie wir es kennen, nachmittags, nach der Schule irgendwie mal drüber gesäppt über ProSieben, in diesem orangefarbenen Ministudio mit diesem ovalen TAF-Logo. Und da steht Steven Gätchen. Und ich dachte in den ersten Sekunden, das ist doch aktuell. Und dann fiel mir ein, das ist ja 25 Jahre her.
Ja gut, also rein modisch hat er sich schon in eine andere Richtung entwickelt.
Nee. Ich meine nicht vom Aussehen. Da ist es mir natürlich auch aufgefallen hier und da. Ich meine nur vom Mindset her, wenn ich an TAF denke, das ist mein TAF, ja, wie ich es in Erinnerung habe. Also ja, so bin ich mit TAF groß geworden, so kenne ich TAF.
Natürlich maximal weiß ich, noch Daniel Adamantium und das war's dann, ja.
Ja, aber natürlich weiß ich, dass es das heute nicht mehr ist, aber das verbinde ich mit TAF aus der Kindheit. So. Also es war auch sehr, sehr lustig und sehr schön. Und ich finde gut, dass man hier ein Best-of gezeigt hat, weil das macht die ganze Bandbreite nochmal flexibler. Man hat nicht eine Folge einfach gezeigt vom 17. August, sondern das war so, dass das lief damals, 99, das war euer Best-of, auch mit Outtakes und mit Versprechern und wie man das früher halt so gemacht hat am Jahresende.
Ne? Also irgendjemand hatte redaktionell den Auftrag, guck dir mal die ganzen Themen an von TAF und was da noch so übrig ist im Archiv, was man da rausholen kann.
Und das ist das Beste, was mir gesendet das habe 1999.
Vermutlich. Ja. Ja. Aber natürlich, ich weiß, wir werden viele Nachfragen kriegen, der Bildband Meine Kindheit mit TAF von Herrn Körber gibt es natürlich in jedem Buchhandelgeschäft, das ihr finden könnt.
Auf jeden Fall, ja. Dann gab es danach ein Worst-of. So wurde es angekündigt. Und da ging es dann wirklich in den Giftschrank. Es war wie so eine klassische Clipshow. Joko und Klaas haben die sieben, wie hieß es dann im finalen Titel?
Todsinn.
Die sieben schlimmsten
Brücken.
Pro-7-Formate der letzten 77 Jahre. So irgendwas. Und da war wirklich sehr viel Schrott dabei. Ein Format, das nicht mal ich kannte. Und zwar Straßenflirts.
Oh Gott.
Kennen Sie das noch?
Ich glaube, das habe ich zumindest in Auszügen gesehen.
Es war quasi Tinder auf der Straße. Das wird man heute nicht mehr auf YouTube machen. Moment. Mit so einem ganz aufgedrehten Moderator und dieser typischen 90er Jahre Wackelkamera. Hey, wir von links nach rechts und Motion Sickness from Hell. Ey,
Das erste, wenn man es googelt, wenn man ProSieben Straßenflirt googelt, ne, ist das erste Ergebnis, da werden ja mir YouTube-Ergebnisse zuerst angezeigt. ProSieben Straßenflirt Trailer in Klammern 1993.wmv. Dann weiß man immer schon, was los ist, wenn man das sieht. Ich mache immer den Ton aus für mich und spiele das ab. Oh Gott, das ist wie so, also mit dem MTV-Logo. Wahrscheinlich lief der Trailer auf MTV, wenn man gedacht hat, da holt man die jungen Leute. Gott, sieht das furchtbar aus. Ich glaube, der Trailer ist auch noch komplett gestellt.
Also das war wirklich der größte Müll, den ich seit langem gesehen habe. Das war also da richtig tief im Archiv gebuddelt. Ey, also das kannte ich nicht. Es war mir wirklich völlig unbekannt. Aber eine Perle, wenn man so will, die man da nochmal aufgetrieben hat. Dann war die Burg dabei, prominent im Kettenhemd. Und wir alle haben natürlich auf den Ausschnitt gewartet, wie Kaderlot in den Badezuber gepisst wird. Aber auch das hat Klaas nochmal eingeordnet, hat gesagt, es gab danach tatsächlich vor Gericht hat Kaderlot gegen Prinz Dingsbums geklagt und hat zwar nicht recht bekommen, aber man darf diese Szene nicht mehr ausstrahlen, deshalb dürfte man das nicht zeigen. Und auf Platz 1 war das ProSieben Ochsenrennen mit Matthias Optenhöfel als Moderator und Charlotte Engelhardt, liebe Grüße. Auch das war sehr wild. Das war 2006.
2006.
Mhm. Auch diese Bildqualität von damals alles noch.
Gut.
Naja. Also hat alles so ein bisschen wehgetan, das nochmal zu sehen, aber so war es halt damals in den 90ern, frühen 2000ern das Fernsehen. Ne? Dann kam die Newstime, die war unangetastet. Danach gab es noch mehr Premium-Überraschungen. Ich glaube, das war wieder aushalten, nicht lachen, Zusammenschnitt. Und dann kam die Primetime, hieß hier nur neues Showformat, in Klammern eventuell wird super. Und ja, so stand es dann auch in allen Online-Programmzeitschriften. Es hieß, ich habe den Titel schon wieder vergessen. Ich muss nochmal nachlesen. Moment.
Ist alles gut. Wir haben ja hier Zeit. Kann man ein bisschen entschleunigen. Wir reden jetzt schon seit 50 Minuten über einen Tag quasi.
Ein sehr gutes Quiz, in Klammern mit hoher Gewinnsumme. Und es wurde, ich glaube, um 17 Uhr im Programm aufgerufen, ey, wenn ihr Geld gewinnen wollt bei einem Quiz, kommt doch einfach nach Berlin-Adlershof ans Studio, 2015 gehen wir live. Und es war quasi eine Live-Pilotsendung eines Quiz, das man sich irgendwie ein paar Tage vorher ausgedacht hat. Und es ging um 100.000 Euro. Und es war ein sehr perfides Spiel, weil es stand dann eine Riesenschlange um 20.15 Uhr vor diesem Studio und die Kandidatinnen und Kandidaten waren durchnummeriert, wie sie quasi erschienen sind vorm Gebäude. Und es kamen immer drei Spieler ans Pult. Es gab eine Multiple-Choice-Quizfrage mit vier Auswahlmöglichkeiten, wie man das von Wer wird Millionär so kennt. Und dann gab es zwei Optionen. Entweder einer hat gebuzzert und hat die richtige Antwort gegeben, dann war es korrekt und dann ist man auf der Gewinnleiter, also alle sind quasi die Gewinnleiter hochgeklettert. Es gab 25 Fragen und Frage 25 war die 100.000-Euro-Frage. Und wenn diese Person dann richtig geantwortet hat, waren alle drei weiter und dann kam die nächste Frage. Hat die Person falsch geantwortet, war nur diese eine Person raus und der nächste oder die nächste ist aufgerückt. Hat aber keiner die richtige Antwort gegeben in einem Zeitraum X, sind alle drei raus und die drei nächsten sind dran. Also das heißt, man hätte theoretisch bei Frage 24 ins Spiel kommen können und hätte nur eine Frage richtig beantworten können oder, so wie es ein Kandidat gemacht hat, es aussitzen und einfach gar nie buzzern und einfach sich tragen lassen von den anderen und immer darauf hoffen, irgendeiner wird natürlich schon buzzern, weil ansonsten wissen die ja auch, dass sie raus sind. Ne? Also kleines Psychospielchen. Hatte hier und da noch so ein paar Schwächen. Also glaube, da muss man vielleicht dann auch nochmal dran arbeiten. Aber das war das Schöne. Es war so eine Live-Pilot-Sendung und das meinte ich vorhin. Nach der Werbung hat man dann auch festgestellt, ey, ne, wir sagen jetzt, ihr dürft euch da nicht mehr untereinander absprechen und dann euch auf was einigen, das ist jetzt raus. So. Und das war irgendwie dann ganz cool und es hat am Ende eine Kandidatin gewonnen. Ich glaube, hieß sie Carola? Weiß ich schon nicht mehr. Doch, ich glaube. Die hat am Ende 100.000 Euro gewonnen.
Gratulation. Und, schön.
Sehr sympathisch und ich habe es auch getwittert. Ich fand es so erstaunlich, wo wir ja alle wissen, wenn Leute im Fernsehen auftauchen, normalerweise gecastet. Erstmal 5 Castingrunden. Wissenstests. Was können die? Können die gut reden? Sind die telegen? Haben die eine Geschichte? Also da wird ja wirklich alles irgendwie je nach Format gefordert von den Leuten. Hier wusste man so um 17 Uhr noch nicht, dass man abends in dieser Quizshow ist. Geht da einfach hin und alle, die on air waren, waren super. Also das war wirklich, das hätte man sich, glaube ich, nicht schöner vorstellen können von der Mischung her. Und alle, die, auch, klar, natürlich geht man dann nur hin, wenn man auch sagt, ich habe kein Problem damit, jetzt vor einer Kamera zu stehen. Aber dennoch, also ich fand das sehr erstaunlich, dass das innerhalb von ein paar Stunden geklappt hat. Und dann Plot-Twist, innerhalb der Sendung klingelt, kommt plötzlich Thomas Schmidt dann ins Studio und reicht Klaas ein Handy. Da war ProSieben-Chef Hannes Hiller dran, der gesagt hat, also ich finde das Quiz super, ich würde es gern weitermachen, dann auch fest im Programm. Und auch da ist natürlich wieder klar abgesprochen, logisch. Ich wusste es nicht. Mehr kann ich nicht sagen. Mehr weiß ich nicht. Aber so oder so wird es dann zumindest nochmal auf ProSieben zu sehen sein, dieses Quiz.
Ja.
Also das, vielleicht ein bisschen angepasst.
Ja, das sind ja so Dinge, die finde ich einfach nur schön, aber ich finde das gar nicht so krass besonders, dass man dann, oh, das war bestimmt geplant, ist es, selbst wenn, ist es doch schön.
Ja, klar.
Und vor allen Dingen, ich sag mal, geben wir die Verschwörungstheorie über dieses wichtige Thema mal mit. Und sagen, man hat das vorher intern gepitcht und die waren so, ja, das finden wir interessant, wenn es gut läuft, können wir das machen. Dann wäre das ja smart zu sagen, ey, wir gucken da einfach mal, wie es socialmäßig ankommt, ob die Leute abschalten. Ich meine, so live kriegt man die Quote vielleicht nicht, aber man sieht ja, wie das Feedback der Leute ist im Internet. Und wir sehen, wie die Sendung funktioniert. Und dann können wir immer noch sagen, wir rufen nicht an, wenn es scheiße ist.
Letzteres Jahr, also dass man natürlich war eher im hinteren Drittel der Sendung, ne, dass man erstmal guckt, wie kommt das on air auch rüber.
Genau.
Aber jetzt nur anhand des Social Buzz kann man das, glaube ich, nicht ablesen. Das wissen wir alle. Dass, also wenn es danach ginge, hätte ja Lenzen Live immer 15% machen müssen bei Satans Gold.
Und das und ist Schläferz 50. Also,
ja, also das ist wirklich immer sehr trügerisch. Und ja, man hat natürlich auch nicht die Quote am nächsten Tag abgewartet. Also da hätte es natürlich auch sein können, dass es komplett durchfällt. Mhm. Aber ey, ist doch egal. Aber ich finde genau, das sind doch die Momente und es ist mir auch völlig scheißegal, ob das vorher unter wem auch immer schon klar war oder nicht. Es spielt auch gar keine Rolle. Aber alleine die Tatsache, wir testen das mal on air und gucken mal, wie es wird. Und wir nehmen das jetzt mal ins Programm auf. Das ist doch das Coole dran. Also das wusste keiner vorher, das wurde nicht irgendwie vorher groß angekündigt und das ist jetzt halt einfach so. Das sind doch die coolen Momente.
Egal wie viel davon auch geplant sein könnte, live war es trotzdem.
Ja.
Das ist halt mein Punkt. Es ist immer noch eine Live-Sendung mit einem relativ großen Ausmaß, wie man es in Deutschland eigentlich fast nie hat oder international auch. Und das alleine ist doch ein schöner Spaß.
Ja. Also, das war der Programmtag. Hinten raus gab es noch 2 Stunden nochmal aushalten, nicht lachen, zum Runterkommen oder 1 Stunde, ich glaube mal ein bisschen überzogen, weil ja auch da, man musste ja auch so ein bisschen Puffer immer einrechnen, deshalb gab es ja auch vorproduzierte Sendungen, weil man um 0 Uhr auch raus musste. Ne? Also das, klar, da konnte man jetzt nicht noch eine halbe Stunde überziehen. Mhm. Hat alles gepasst. Spitzenwerte hier, wie schon gesagt, war Spielnachmittag 24,1%, das Primetime-Quiz mit 20,8%, das Frühstücken morgens 21,7%, das Wasserloch 17,7% und ein Schnitt Tagesmarktanteil ProSieben bei 14 bis 49 von 17,4%. Ich sag mal so, war gut.
Ja, und jetzt kann man froh sein, dass wir es hier mit dem deutschen Fernsehen zu tun haben und nicht mit einer Hollywood-Produktion. Denn dann würde es jetzt in Hollywood heißen, das machen wir jetzt immer so.
Ja, nee, also das kann man, glaube ich, keinem zumuten.
Natürlich
und das,
nicht.
Und dann, auch nicht das will auch keiner sehen. Nee, das nächste Woche nochmal wiederholen, da ist der Gag
genau,
auch raus.
Das ist, ne? Der Event-Charakter macht es in dem Fall.
Ja.
Und also sicher, wenn man da jetzt irgendwie sich eine Idee rausnimmt, klar, cool. Mir ging es jetzt eher darum, in Richtung Hollywood zu schießen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen keiner hat erwartet, dass das nochmal genauso passiert. Ich meine, die 24 Stunden wird es vielleicht in der nächsten Staffel dann nochmal geben. Aber da wird man mit anderen Ideen um die Ecke kommen müssen.
Ja, aber ich finde viel wichtiger. Und natürlich hatte das Ding auch Längen und natürlich muss ich keiner rückwärts mein bester Feind angucken. Und ja, ob ich jetzt alle 3 Supercuts von Aushalten nicht lachen brauche, kann man auch drüber streiten. Aber am Ende ist es ja genau das, man hat was angekündigt, es war ein Event, keiner wusste so richtig, was passiert. Man konnte hier vielleicht was erahnen und da, aber es war der Überraschungseffekt. Und ich finde, dass insgesamt das komplette lineare Fernsehen und alle Sender und vielleicht alle Produktionsfirmen sich von diesem Tag so exemplarisch einfach ein bisschen was abschneiden können, dass man natürlich nicht immer, weil ich weiß selbst, das funktioniert nicht. Und ich weiß selbst, man braucht auch die Leute, die das tragen können, damit es dieses Event wird. Aber wenn man hier und da einfach wie bei diesem Quiz oder so einfach mal den Mut zu haben, mal eine Strecke frei zu machen mit, wir machen jetzt einfach mal live und bleiben da drauf. Und wenn es Längen hat, ja, oder wie Klaas auch bei dem Spielenachmittag gesagt hat, nach 5 Minuten gefühlt, ich glaube, wie wir im Fernsehen sagen, das trägt sich nicht. Dann ist es halt so. Aber es kann trotzdem lustig werden und es muss nicht immer alles Hochglanz sein und es kann auch gerne mal überraschend sein und ich muss nicht vorher immer im Detail wissen, was passiert da und was genau ist geplant. Und wenn man das, glaube ich, mitnimmt, so als kleine Lehre, dann sind die 24 Stunden schon sehr gut investiert gewesen. Mhm. Unabhängig davon, dass die Quoten natürlich auch entsprechend sensationell waren, muss man sagen.
Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, und es sei ihnen absolut gegönnt, so das Gefühl bei Florida zu sagen, ja, können es noch.
Naja, gut. Also es gab
jetzt. Es hat ihnen niemand abgesprochen, aber es ist halt schon ein Unterschied, genauso wie beim Böhmermann, wo wir irgendwann kamen die Leute immer so, er muss wieder Coup der Woche kriegen. So, er kann nicht für jede Aktion Coup der Woche bekommen. Und man erfindet halt nicht alle 5 Minuten das Fernsehen neu. Und hier ist halt dann wieder eine, also gab ja kein anderes Thema jetzt für 2-3 Tage. Und das hatten wir jetzt, glaube ich, in der Form, auch aus der Richtung schon länger nicht mehr. Vor allen Dingen, weil man ja im Establishment angekommen ist eigentlich, wo man gar nicht mehr so viel Anarcho-Zeug machen kann. Deswegen, Chapeau.
Ja, und ich glaube, es ist halt auch einfach immer noch dieses man will das natürlich auch wissen, so nach dem Motto, und ich glaube, das war das, was ich ganz vorhin am Anfang meinte. Erstmal sind da so die, ja geil, wir machen 24 Stunden, aber mit jedem Tag wird es halt mehr und mehr und mehr und ach scheiße, was machen wir da eigentlich die ganze Zeit? Ja,
irgendwann auch dieser Satz, war das wirklich so eine geile Idee?
Genau, ja. Also ich glaube, spätestens um 23:59, bevor es losging, hat glaube ich, jeder gedacht.
Vielleicht mit einem Boot über die Spree mit Olli Dittrich.
Ja, und Anke Engelke vielleicht.
Pastewka. Jemand fährt noch Jetski. Ja.
Genau, aber genau das ist es. Und deshalb liebe ich aber auch diese Schiffsfahrt von Schmidt.
Ich auch.
Weil es
großartig gescheitert einfach.
Ja, aber ey, das gehört dann dazu.
Genau.
Aber dennoch war es zum Gucken einfach so komplett gegen die auch damalige Norm, wo man sagte, die produzieren gegen jetzt nicht jede. Die Sendung 4 Stunden lang auf dem Schiff auf dem Rhein.
Und ich muss jetzt auch mal sagen, ja, als Zuschauer zu Hause war das damals cool, wenn man eben wie wir wissen will, was machen die denn? Ja, aber auf dem Schiff, ich hätte so gekotzt. Ich bin ja
natürlich.
Also das ist ja so eine Rentnerscheiße und keinem Rentner möchte ich was Böses, ne? Aber ich hasse solche Flussfahrten. Alles ist langsam, die Sonne brutzelt einem einfach einen Hitzschlag rein. Es ist völliger Bullshit.
Genau, es war schon beim Zugucken unangenehm und man war glücklich, dass man abends um 7:45 einfach faul im Sessel sitzen konnte. Ja. Und so, geil, dass ich da nicht sitze.
Kein Wunder, dass der andere das letzte Mal gesoffen hat, als auf der Mosel war.
Das stimmt. Aber das ist ein guter Vergleich, ne? Und natürlich funktionieren da auch mal Sachen nicht. Das ist völlig in Ordnung. Aber trotzdem, es hat halt diesen, es bricht aus diesem ganzen anderen Kram, den man sonst jeden Tag sieht. Und das ist immer gut. Und von daher ist es natürlich, und es ist natürlich auch verdammt lustig. Ich meine, Entschuldigung, ich habe auch gestern mich nochmal wirklich dabei ertappt, wie ich einfach da saß und im EPG um 22.15 Uhr da einfach 5 Fragezeichen stehen in Klammern, was das Budget noch hergibt. Ja, das ist halt einfach, also jeder, der auch nichts wusste, was da an diesem Tag passiert und da drüber gesappt hat, allein das hat ja schon eine Aufmerksamkeit.
Ich denke, was? Mein EPG ist kaputt, da steht Ringelpinz mit anfassen. Was? Nee, das ist absurd.
Ja, aber genau das brauchst halt. Also von daher, rundum gelungene Aktion wird definitiv in die Geschichtsbücher des Fernsehens eingehen. Mhm. Wie auch immer bewertet, das überlasse ich anderen. Aber eine sehr gute Aktion, hätte Coup der Woche bekommen. In dem Fall natürlich nicht, weil da bin ich einfach zu sehr dran beteiligt.
Und wir machen es auch nicht mehr so regelmäßig, deswegen fühlen wir uns auch nicht so gezwungen, es irgendwie zu thematisieren in Sinne Preisverleihung. Aber
hätte natürlich einen bekommen.
Ja, aber eine Frage hätte ich an Sie.
Bitte.
Wir haben jetzt eine Stunde aufgezeichnet. Haben Sie überhaupt noch andere Fernsehthemen und können wir die vielleicht ein bisschen flotter runterkurbeln?
Ja, klar. Also beides.
Gut, dann legen Sie mal los.
Ich kann wegkürzen.
Ne? Bitte.
Kein Problem. Also, wir hatten vor, weiß ich gar nicht mehr wie lange, aber wir hatten irgendwann mal den Titelschmutz vor ein paar Wochen, Hermes, Sie erinnern sich. Mhm. Und es ging um die Sendung Dinge gibt's.
Oh, nicht schon wieder.
Ja, Entschuldigung, wir haben hier in regelmäßigen Abständen immer mal wieder so ein Format, was ich dann einfach durchziehe, ob wir wollen oder nicht. Und bei Dinge gibt's ist es so. Bekannt war schon, dass Oliver Pocher das Ding moderiert. Ich weiß gar nicht, ob wir inhaltlich schon so ein bisschen drauf eingegangen sind, aber es steht auf jeden Fall ein Startdatum fest. Ab 9. Mai, donnerstags um 8:45, werden 2 Ausgaben ausgestrahlt, direkt im Anschluss an Genial daneben. Und ihr könnt jetzt gerne mal zurückspringen in die alte Folge, ein bisschen vergleichen, was haben wir damals gerätselt im Titelschmutz, worum geht's da? Hier ist die Auflösung, 3 prominente Zweierteams müssen, und jetzt kommen wir fast so in den Bereich Star Wars News der Woche, Hermes, Gegenstände oder Events nach am ihrem Geschmack Wert erkennen. Einschätzen.
Ach,
am Wert einschätzen. Also beispielsweise steht hier eine Briefmarke, die sehr selten ist. Die Keramikvase, die antik
ein,
ist.
Ein Wochenende in Disney World.
Oder ein Privatkonzert von Helene Fischer steht ja noch als Beispiel.
Privatkonzert von Helene Fischer. Da hätte ich aber, da muss man ja mehr fragen noch. Also wie groß, wie viel Publikum, ne? Wie privat ist es wirklich, muss sie anreisen. Das sind ja alles, genau. Ich brauche da auch den Rider von der Helene Fischer, damit ich das alles mal einschätzen kann.
Ja, das sind bestimmt alles Detailfragen, die Oliver Pocher dann klären wird, bin ich mir 1000%ig sicher. Und die Teams, die wählen dann die Gegenstände aus, setzen sie in mehreren Runden gegeneinander und hoffen dann, den Wert des anderen Teams zu übertreffen. So. Sachen gibt's, Dinge gibt's.
Ja, klingt toll.
Richtig. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber, weil wir hatten das hier mit Haus voller Geld. Nee, doch, hieß es so, ja.
Ja, ja.
Und jetzt Dinge gibt es.
Bei Haus voller Geld hatten wir viel mehr Spaß, das irgendwie fiktiv zu planen.
Ich weiß, aber manchmal schleppt man halt auch einen Klotz mit über Folgen. Ja, ne? So ist es halt.
Haben Sie noch sowas oder haben Sie was Schöneres noch?
Kommt auf die Sichtweise an. Für Elton vielleicht nicht ganz so schön, denn RTL hat jetzt gegenüber der Bild-Zeitung auch bestätigt, dass Blamieren oder Kassieren nicht fortgesetzt wird. Ja, wollte ich nur sagen.
Ja, okay. So.
Ja.
Habe ich überhaupt nichts zu sagen. Wird wahrscheinlich die Quote gewesen sein. Punkt.
Ja, natürlich war es. Also, es ist immer die Quote. Ja. Logisch. Und ich habe mal ganz kurz reingeguckt bei dieser 3-gegen-1-Sendung am Samstag mit Elton, Knossi und Melzer. Also es war mir alles, also es war irgendwie so eine Mischung aus, haben wir auch schon ein bisschen orakelt, Schlag den Star meets Beginner gegen Gewinner meets diese komische Sendung König der Kindsköpfe, die es mal gab mit Kristall und Mario Barth und irgendwie war das alles so alles schon mal gesehen, nur wir mixen es neu zusammen und das erste Duell war für sie vielleicht ganz interessant, ein Tischtennis-Match gegen irgendeinen, weiß ich nicht, wer es war, deutscher Meister oder so.
Ja gut, ich bin aktuell auch nicht versiert, wer da, ich meine, Timo Boll wird es nicht mehr gewesen sein.
Nee, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat. Saß im Rollstuhl auf jeden Fall. Ah.
Also war das das Handicap oder sitzt der wirklich im Rollstuhl?
Er sitzt wirklich im Rollstuhl.
Okay.
Und ist dann gegen die 3 an so einer riesen Tischtennisplatte angetreten. Ja,
der hat die fertig gemacht.
Ja, natürlich. Zack, zack. Aber es war viel zu lang einfach. Es war so eine halbe Stunde, da war bei Mask Singer waren schon 2 Auftritte durch. Da war dieses Spiel immer noch. Also,
ja.
Ja, weiß ich auch alles nicht.
Sehr kleine Zielgruppe. Also alle Tischtennisfreunde waren so, ja komm, zeig's ihnen. Und alle anderen, der Bolle bewegt sich so schnell.
Ja, den hat man auch leider sehr schlecht gesehen in den Perspektiven.
Das Fernsehen ist halt immer das Problem. Fernsehen ist ein schwieriges Medium für Tischtennis. Live verliert man schon den Überblick. Also,
schnalle mir eine GoPro auf den Ball.
Mache mir eine Drohne, die fliegt dann auch noch mit.
Naja, so und dann jetzt noch hier für Sie ganz schnell einen Rausschmeißer. Ich weiß jetzt, nach dieser 24-Stunden-Strecke kommen jetzt die Top-Formate, die wir hier nochmal rauskloppen. Am 11. Mai findet bekanntlich der Eurovision Song Contest statt. Mhm. Für alle, die aber sagen, da habe ich gar keinen Bock drauf, hat RTL ein passendes Gegenprogramm. Und ich bin am Überlegen, ESC oder RTL, bin ich ehrlich.
Was denn?
Da läuft nämlich um 20.15 Uhr die große Lachparade, die 55 lustigsten Momente vor laufender Kamera mit einem Zusammenschnitt aus vielen Comedy-Programmen.
Ist schon wieder Silvester.
Es ist immer irgendwo Silvester.
Das ist Quatsch. Aber das ist ja ein wirklich Jahresendprogramm.
Fragen Sie mal Joko und Klaas und den Keller in Berlin.
Ja. Aber, hä?
Ja, das ist wirklich so der verzweifelte Versuch. Na gut, wer Musik nicht mag, mag lachen. Weiß ich nicht. Also vielleicht ja, war das so die Empfehlung.
Also dann hätte ich doch eher sowas gemacht wie: Wir zeigen die härteste Heavy-Metal-Doku aller Zeiten oder sowas. Aber wissen Sie, was, so einen Kulturkampf brauchen wir da auch nicht im Endeffekt.
Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist für mich? Und deshalb habe ich es rausgesucht, weil ich intensiv warnen möchte vor dieser Sendung. das muss man auch mal ganz klar aussprechen. Es ist nämlich in diesen 3,5 Stunden, da ist aufgezählt, mit wem es ein Wiedersehen gibt. Unter anderem, da bin ich ja tolerant, sind die aus Marzahn. Okay.
Ja, macht halt die Dinge, ja.
Dann ist hier, dann gut, ich beurteile es nicht, Kaya Jana. Und jetzt kommt das Schlimmste für mich. Und ich dachte, wir hätten ihn endgültig verloren. Also, dass er einfach weg ist aus dem Fernsehen.
Ups.
Und ich weiß, er hat viele Fans, ne? Und viele fanden das super lustig vor 15 Jahren. René Marik mit dem Maulwurf.
Oh Gott, ja.
Alter. Ey. Verbuddel dich bitte mit, also die Puppe.
Der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer auf den Kopf geschissen hat.
Ja, ja, also Maulwurf-Sendung mit der Maus, sage ich noch, würde ich eine Fanseite eröffnen. Mhm. Aber für die Handpuppe da, ich habe das, fanden Sie das in irgendeiner Art mal witzig? Dieses Maulwurfen und
das war ein, Hagen. Das war noch die Phase, da hatte ich einen sehr schnellen Zapping-Daumen. Deswegen habe ich habe von Zuhage, habe ich nur Zir gehört.
Ach, zu Hage.
Ja, ja, und so den Rest habe ich dann am Schulhof gehört. Also es ist halt nicht witzig. Also es ist dreimal nicht witzig, wenn du es nachmachst.
Ey, furchtbar, wirklich.
Aber also, Humor ist subjektiv, wenn ihr Bock drauf habt, schaltet
da
rein.
Doch, nee, da lasse ich wirklich überhaupt, nein, da lasse ich nicht mit mir reden. Jeder, der uns jetzt zuhört und der die Maulwurf-Nummer von René Marik geil findet, deabonniert uns bitte. Schaltet, also ich will nicht mehr, dass ihr uns zuhört.
Wieder 3 Hörer es verloren. Mann.
Ja, ich weiß, haben wir halt 50% Verlust. Aber wer die Handpuppe feiert, der ist hier raus. Ja. Da ist der Ausgang.
An der Stelle aber liebe Grüße an die Jim Henson Company. Ihr seid natürlich nicht gemeint.
Nee. Grundsätzlich finde ich Puppen super. Aber Handpuppen mit Maulwurfen zu Hage, René Marik.
Maulpuppen.
Hals Maulpuppe. So. Nee, es ist wirklich, also, es ist nicht der große Maulwurf für mich. Hau ab.
It's the great Maulwurf, Charlie Brown, ja. Gut.
Also für Horror für mich wären nächste Staffel LOL mit Otto, Kaya Jana, Mirja Bös und der dummen Handpuppe vom Maulwurf. Dann würde ich sagen, Bulli, ja, rück schon mal die Kohle raus.
Die Pocher dazu, ja.
Ach, Leute. So, also ich wollte die Warnung einfach aussprechen. Es tut mir leid, wirklich. Also man muss auch mal sagen.
War das der Rausschmeißer?
Das war der Rausschmeißer, okay, gut, ja. Dann, und zwar für den Maulwurf, komm, und die Leute, die ihn geil finden.
Dann jingle ich uns jetzt hier auf die grünen Felder.
Bitte.
Weidengeflüster. Gott sei Dank.
Er ist immer noch genervt. Schön. Eure Kommentare zu Folge 461 aus der letzten Woche. Da haben wir einiges bekommen.
Ich habe gesehen, Sie haben viel freigeschaltet. Ich war sehr irritiert.
Ja, ja, normal mache ich das ja gar nicht so häufig. Das machen meistens Sie. Aber das irritiert mich jetzt völlig, weil ich jetzt in den Kommentarbereich bin. So, habe ich doch alles schon gelesen. Deswegen.
Ja, und mir geht es genau umgekehrt. Worum geht's da? Was? Ja,
Sternburg informiert uns nur, dass es ein Milchmuseum gibt. Es schreibt sich wirklich MUH und ich glaube, das war das ausschlaggebende Momentum, was dazu geführt hat, dass Sternburg das hier gepostet hat. Museum.de auch. MUHSEUM.de und völlig zusammenhanglos, aber vielen Dank. Das Wortspiel ist natürlich immer gern gesehen hier. Und dann haben wir noch Droggelbecher mit einem Kommentar.
Erster Kommentar eines frischen, aber doch alten Medienkalbs hier. Altes
Kalb.
Frischer,
ist auch noch ein Oxymoron. Mega gut.
Sehr gut. Ich bin jetzt dank Empfehlung eines Freundes seit letztem Sommer dabei, also bei diesem Podcast. Und obwohl ich kein deutsches Fernsehen mehr schaue, der Satz muss sein, oder? Ja, höre ich euch jetzt jede Woche. Da meine persönliche Expertise das Kino ist, wollte ich den Kino-News der letzten Woche noch den Film Evil Does Not Exist hinzufügen. Ist hier mit Copy-Paste hinzugefügt. Er ist vom gleichen Regisseur wie der Film Drive My Car vom letzten Jahr. Das ist wunderbar. Welcher auch für einen Auslands-Oscar nominiert wurde. Ein spätkapitalistischer, ruhiger japanischer Film.
Sehr gut.
Hermes, haben Sie dazu?
Tatsächlich habe ich die überhaupt nicht auf dem Schirm. Umso froher bin ich natürlich, dass diese Erwähnung hier stattfindet. Mhm. Aber ich vermeide es eben, über Filme groß zu reden, wo ich gar keine Ahnung habe. Also man muss mindestens mal wissen, wer hat überhaupt Regie geführt oder den Trailer gesehen haben. Es laufen jede Woche ungefähr 10 Filme an und ich lese maximal 3 oder 4 Mal vor. Drongelbecher macht hier auch noch weiter mit einigen anderen. Dazu sage ich dann gleich nochmal was.
Genau, er schreibt, außerdem gingen Herrn Hammes noch die Filme Back to Black, ein Biopic über Amy Winehouse und das letzte Omen, ein ähnlicher Horrorfilm wie der kürzlich erschienene Immaculate?
Immaculate, ja, ungefähr.
Durch die Lappen.
Ja, mir ging halt nichts durch die Lappen. Ich sehe das jedes Mal, bin so, ja, bevor ich hier sage, der Film läuft an, Punkt. Das ist halt ein bisschen schwach, ne? Genau, und er schreibt noch außerdem noch der Film Ein Glücksfall, den ich nur erwähne, weil der Trailer aussieht wie aus den frühen 2000ern und weil es der 50. Woody Allen Film ist. Woody Allen ignoriere ich mittlerweile, auch wenn er ein sehr guter Regisseur ist.
Weiterhin, ihr könnt meinen Kommentar jederzeit abbrechen, wenn er zu... Okay, Max Snyder hat... Nein, kleiner Scherz. Er schreibt hier noch, dass da das generelle Thema ins Kino gehen vor kurzem angesprochen wurde, wollte ich einen Shoutout geben an Österreich, wo es seit nicht allzu langer Zeit ein Kinoabo gibt, mit dem man für 24 Euro monatlich in die Arthouse-Kinos des ganzen Landes gehen kann. Das sorgt dafür, dass ich mittlerweile dieses Jahr schon unzählige Male im Kino war und Filme sehen konnte, die ich sonst nie gesehen hätte. Liebe Grüße, Nerik. Mit langem I gesprochen. Noch nie gehört den Namen.
Ich auch schöner nicht.
Name. Nerik.
Stimmt.
Oder Nerik.
Er wird uns, oder ich glaube, er wird uns korrigieren.
Bleiben wir beim Drongelbecher.
Bleiben wir beim Drongelbecher. Dazu muss ich nur sagen, 24 Euro monatlich für Arthouse-Kinos, also gerade wenn man im städtischen Bereich natürlich wohnt, wo man Zugang hat zu mehr als einem Kino, finde ich das günstig, aber das muss man auch nutzen. Weil 24 Euro monatlich ist auch eine Ausgabe. Gleichzeitig kommen wir heute noch dazu, wie viel Netflix demnächst kostet. Deswegen
mehr.
Durchaus vertretbar. Nee, nicht mehr.
Nicht mehr als 24, aber grundsätzlich. Also
kann mehr als 24 Euro kosten tatsächlich. Aber wie gesagt, mehr dazu dann gleich.
Gut, Max Snyder hat noch geschrieben.
Ja, Herr Hammes hat natürlich, wie so oft, recht. Das reicht eigentlich, den Rest muss ich nicht vorlesen. Nee. Ich gucke Discovery Staffel 5 weiter zu Ende und werde parallel dazu das Discovery Panel hören. Da macht er sogar mehr als ich. Also Max Snyder, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, hat sich ein bisschen über den Staffelstart von Discovery mokiert und ich habe am Schluss auch nur gesagt, du guckst es doch eh weiter. auf jeden Fall schreibt er auch, Folge 2 war ganz okay, Folge 3 auch und hat am Ende dann doch ein Gefühl von Spannung und Neugierde auf die nächste Folge aufgebaut. Er mag die Figur Rainer, was auch in der deutschen Synchronstimme mit Dietmar Wunder liegt, der auch Daniel Craig und Adam Sandler spricht. Das Interessante ist, dass der Schauspieler, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, der sieht auch einfach Daniel Craig ein bisschen ähnlich. Also ich habe schon mehrfach Leute gesehen, die gesagt haben, hä, ist Daniel Craig jetzt in Star Trek? Ist er nicht? Auch wenn man den, ich glaube, in Battlestar Galactica auch schon mal sehr prominent gesehen hat. Und er schreibt auch, der Darsteller macht das ganz gut. Das ist immer ein großes, sehr deutsches Lob. Und Rainer scheint ein guter Erster Offizier für Burnham zu sein. Ansonsten ist die Serie eigentlich seit Staffel 1 nie eine gewesen, die krasse Emotionen bei mir ausgelöst hat. Ich liebe es, guckt es trotzdem. Das ist auch so ein bisschen Phantom, muss man sagen. Bei anderen offenbar schon. Und mir fällt es schwierig nachzuvollziehen, was andere daran so sehr begeistert. Ja, ist manchmal so. Er schreibt weiter, Godzilla X Kong The New Empire, hat er im Kino gesehen, hatte viel Spaß damit, ist natürlich nicht mit sowas wie Godzilla Minus One zu vergleichen, sondern eher effektreiches Monstergeprügel. Die Story gefällt mir weiterhin, der Soundtrack hingegen war diesmal nicht so herausragend. Die Fallout-Serie sieht gut produziert aus, der Level an Brutalität ist etwas heftig, muss ich dazu sagen, habe ich nicht anders erwartet. Bin bei Folge 3 und gespannt, wie es weitergeht. Selber bisher nur Fallout Shelter und ein bisschen Fallout 4 gespielt. Civil War, den hatte ich letzte Woche angekündigt, werde ich mir heute, in Klammern der 17.04., anschauen. Liebe Grüße, Grüße zurück, Max Snyder, der einen sehr hohen Medienkonsum hat, aber dafür sind wir ja auch hier. Ne? Darf nicht vergessen.
Das haben wir alle gemein.
Ja. Sternburg.
Er schreibt, ich persönlich muss Herrn Raab, es ging um die ESC-Idee, das auf ARD, ZDF, RTL, ProSieben zu veranstalten. Ich persönlich muss Herrn Raab nicht mehr in meinem Fernsehen haben. Gut. Aber seine Idee für den deutschen ESC-Vorentscheid finde ich vorsichtig faszinierend, ungeachtet der Realisierbarkeit. Drei Sender an drei Abenden im selben Studio, die jeweils eine Live-Show nach ihren Vorstellungen, ihrem Budget und mit ihren Künstlern bestücken. Ich glaube, es wären ja sogar mehr. Es wären vier Sender. Und ich habe das auch noch nicht. War die Rede vom selben Abend? Oder nacheinander? Egal, ich lese erst mal weiter vor. Und im großen Finale in der ARD, ach so, dann sind es vier, gewinnt einer von denen und vertritt Deutschland und damit auch seinen Sender beim ESC. Das erinnert mich etwas an die jüngste Entwicklung bei Wer steht mir die Show, bei der sich die Gast-Hosts gegenseitig mit kreativen und komplett durchgeknallt aufwendigen Takes auf die Show überboten haben. Für den ESC könnte sowas eine ganz eigene ähnliche Dynamik entwickeln, in der sich die Sender jeweils zielgruppengerecht mit geilen Shows und geilen Acts, geile Shows und Acts aus deiner Umgebung gegenseitig überbieten. Das könnte den deutschen Beitrag zum ESC nochmal komplett neu erfinden und endlich wieder nicht peinlich sein. Und das könnte richtig, richtig gutes Fernsehen ergeben. Würde vielleicht sogar in der Realität funktionieren, wenn der Heimatsender des Teilnehmers damit die Drumrum-Berichterstattung mit eben diesem deutschen Teilnehmer gewinnen würde. Müsste man natürlich irgendwie dem NDR verkaufen, warum der sich darauf einlassen sollte. Viele Konjunktive, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. Wobei ich glaube, also sagen wir so, ich kann mir nicht vorstellen, wenn man sich darauf einigt seitens der EBU und NDR, ne, dass man das auf mehrere Sender verteilt, dass das dann so ein Kräftemessen wird. Also ich finde, weil dann würde ja der eigentliche Wettbewerb schon wieder so im Hintergrund stehen und nur weil dann die ARD oder ZDF sagen kann, ja, wir haben die Gebührengelder, wir hauen mal raus, ne, machen die geilere Show als RTL oder ProSieben. Das finde ich irgendwie dann auch sehr unfair dem musikalischen Gedanken gegenüber. Also es soll ja kein Wettrüsten der Shows sein, sondern es soll vielleicht ja eine zielgruppengerechtere Ansprache sein. Aber, oder ich habe es falsch verstanden von Sternburg.
Ja, also Sternburg legt schon nahe, dass auch die Sender härter gegeneinander konkurrieren, als sie es vielleicht sich jetzt vorstellen, wo man eher eine harmonische Sendung macht, jeder natürlich mit einem eigenen Anstrich, aber dass man zusammen halt vor allen Dingen einen Kandidaten finden will für den eigentlichen Wettbewerb und nicht sich gegenseitig ausstechen will. Ich denke aber, dass das intern in den Redaktionen sowieso ein bisschen so sein wird. Ein gewisser Ehrgeiz wird da einfach entstehen, zu sagen, ja, wir wollen schon so ein bisschen die bessere Show machen oder die harmonischere oder die schönere, je nachdem, was man eben als Adjektiv da sehen möchte.
Ja, das kann sein. Aber also ich würde es jetzt nicht so als USP dahinstellen, wer macht die geilere ESC-Show. Das fände ich so.
Also, ist nicht deshalb, die Bewerbung das, ARD gegen RTL. Ja, das wäre schon ein bisschen doof.
Ja, also deshalb fand ich ja das damals so charmant, dass man ein Studio genutzt hat, sowohl bei ARD als auch auf ProSieben. Das war irgendwie, das war fair. Ne? Jeder hat einen Moderator gestellt und es war so, waren so ein Gemeinschaftsding wie das TV-Duell bei einer Wahl. So nach dem Motto. Sternburg hat noch einen Bonus-Wegwerf-Gag. Jetzt, wo sich die Gelegenheit ergibt, könnte man die Entscheidung doch nochmal überdenken und Elton die Peter-Urban-Nachfolge geben.
Ich spare mir jetzt auch Reaktionen darauf. Also nicht im Sinne von Sternburg, was soll denn der Mist, sondern mir fallen nur sehr gemeine Gags ein, die muss ich euch nicht mitteilen.
Ist klar. Heinz hat noch geschrieben.
Grüß dich. Zur Causa Elton möchte ich Frank Elstner zitieren. Anführungsstriche. Mir ist bis heute ein Rätsel, wie ein Mann wie Elton Karriere machen kann. Der ist sicher sehr nett, aber er kann nichts. Anführungsstriche. Quelle, Kurzstrecke mit PM Krause und Frank Elstner, Minute 26:40. Danke für die Quellenangabe. Ja, natürlich ist uns dieser Ausschnitt auch sehr, sehr stark im Bewusstsein gewesen, als wir die letzte Folge gemacht haben. Nur in der Postproduktion hatte ich sie nicht mehr so im Bewusstsein. Neben Herr Elstner möchte ich auch Herrn Hammes beipflichten, das ist ja super, dass Eltens Reaktion auf die Situation einfach nur unprofessionell war. Während seine Moderation nur halb so energisch wie sein mit Ausrufezeichen gespickter Empörungspost, würde das seinen Sendungen sehr gut tun. Okay. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass seine Lustlosigkeit auf seine Gäste abfärbt. Die kürzlich ausgestrahlte Ausgabe von Schlag den Star mit Jana und Panzer ist ein gutes Beispiel dafür. Da standen ab einem gewissen Punkt 3 Eltens vor der Kamera und kurz vor der Arbeitsverweigerung. Jeder Bingo-Abend im Altenheim war ein Feuerwerk dagegen. Das klingt aufgrund der Grammatik so, als wäre der Heinz in jedes Alteheim und hätte sich die Bingo-Abende angeguckt. Aber
ich schreibe das schon mal für die nächsten 24 Stunden auf. Bingo-Abend im Altenheim.
Fände ich nicht mal die schlechteste Idee.
Nee, können wir was draus machen.
Ich glaube, dass das ein paar Rentner so richtig abgehen wollen. Was?
Nee, ich habe nur hier unten noch die Kommentare weiter drunter gelesen. Was? B7 Bingo, da haben sie ja schon alle Gags gemacht.
Ja.
Alexander schreibt noch, liebe Kühe, ich war gespannt auf eure Einschätzung zu Eltens unfreiwilligem Abschied bei Schlag den Star. Im Großen und Ganzen kann ich bei eurer Meinung mitgehen, jedoch finde ich, Elton hätte nach der langen Zeit bei ProSieben eine letzte Sendung verdient gehabt. Hatte er doch, die letzte Schlag den Star. Vielleicht noch mit speziellen Gästen. Kann ich verstehen, aber ich glaube, so wie sich das Ganze ja jetzt auch in der Timeline entwickelt hat, also nach Pressemitteilung und Reaktion. Wie hätte man da noch eine schöne Abschiedssendung machen können? Mhm. Also ich glaube, das wäre nicht so gut gewesen. Kann ich mir nicht so vorstellen. So wirkt die Entscheidung von ProSieben kurzfristig und überhastet. Für mich war Elton neben Joko und Klaas trotz seiner Auftritte beim RTL eigentlich das Sendergesicht von ProSieben. Da muss doch noch etwas mehr vorgefallen sein als das, was wir wissen. Warum hat der ProSieben-Senderchef im DWDL-Interview die Vorwürfe von Elton so stehen lassen? So kommt Herr Hiller leider ziemlich unsympathisch rüber und ProSieben wird so ein bisschen zum Verlierer in der ganzen Sache. RTL hingegen dürfte sich gefreut haben, schreibt er weiter und kommunizierte öffentlichkeitswirksam: Wir lieben Elton. Ja, gut, nee, egal, ich sag nichts. Generell muss ich an dieser Stelle aber noch ein gutes Wort für Elton einlegen. Ich finde, er kommt insbesondere bei Herrn Hammes oft zu schlecht weg. Klar, seine Moderationen sind nicht Grimme-preisverdächtig. Seine Lustlosigkeit ist bei Wer weiß denn sowas das perfekte Gegenstück zum hochmotivierten Herrn Hohecker. Und auch Eltons Moderation bei seinen weiteren Engagements würde ich zumindest als solide bezeichnen. Da gibt es Schlimmere. Viele Grüße von einem langjährigen Hörer und Unterstützer. Ich hoffe, ihr habt noch lange Spaß an eurem Podcast. Denn dann haben wir ihn auch.
Ja, also Spaß haben wir hier auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Klar, also hier ist natürlich auch sehr viel Subjektivität dabei, dass ich den Stil von Elton moderativ auch nicht so schätze. Muss dazu aber sagen, dann geht's vor allen Dingen um diese Event-Shows bei ProSieben. Ich habe keine, also ich glaube 1, 2 oder 3 moderiert er das noch, bin mir nicht mehr sicher. Aber Kindersendungen, dass er die anders moderieren wird, die ich halt nicht gucke, sind wahrscheinlich besser. Und wenn er bei einem Quiz da sitzt, habe ich wahrscheinlich auch keinen Stress damit. Es geht ja wirklich um dieses, ey, ich komme die Showtrippe runter und dann diesem Motivationsverlauf. Aber Alexander sieht das einfach anders als ich und das ist völlig okay. Was ich aber noch sagen will zu diesem Ganzen, wie er jetzt einschätzt, wie das in der Öffentlichkeit rüberkam mit hier Presseerklärung, da Presseerklärung, Eltons Post und so weiter. Ich habe das Gefühl, hier gab es nur Verlierer. Je nachdem, wem man eben fragt. Also bei den einen kommt Elton schlecht weg, bei den anderen ProSieben, bei den dann RTL, die so stehen, hallo, wir mögen den, ah, die Sendung haben wir jetzt aber auch abgesetzt, die eine. Sieht halt einfach nicht, insgesamt nicht gut aus. Also da hat sich jetzt keiner mit rumbekleckert. Ob mit Absicht oder nicht, oder ob man das besser hätte machen können, ganz außen vor, ich glaube, hier ging keiner richtig sauber raus am Schluss.
Ja, ich glaube, also das macht alleine die Situation. Ne? Also
genau.
Da hat man einfach so viele Parteien mit im Spiel. Ja. Und
ich will da gar keinem die Schuld geben in dem Moment. Es geht mir einfach nur darum, ja. Ey, bei der Nummer hinterher steht jeder irgendwie scheiße da. Und das ist halt doof. Aber ja, so ist es eben.
Lose-lose Situation.
Yep. Love Hardcore. Immer noch. Moin, wie alle 4 bis 5 Jahre melde ich mich mal wieder, um euch zu sagen, weiter so.
Ich hab neulich noch gedacht.
Ist nicht wieder also Zeit langsam, für, ja. Für den Love-Hardcore-Motivationsschub?
Ja, langsam mache ich mir Sorgen, dachte ich.
Grüße. Aber mal ernsthaft, es ist immer wieder schön, wie konstant ihr abliefert, vor allem da ihr auch Fulltime-Jobs und vermutlich auch ein Sozialleben habt. Ja, da kann man drüber streiten, über beides. Ich höre mittlerweile so viele Podcasts, aber ihr begleitet mich mit Abstand am längsten. Vielen lieben Dank. Und wenn ich mal wieder etwas mehr Geld habe, lasse ich euch auch mal endlich eine Spende zukommen. Das Wichtige an der Stelle ist, wenn du mal wieder etwas mehr Geld hast, bitte vorher auf keinen Fall. Also keiner soll uns Geld geben, der oder die dass sich das nicht leisten kann. Also wenn ihr da sitzt und so viel gebe ich denn die 3.000 Euro aus, die ich überhaupt jeden Monat, ey, gerne. Also wir nehmen es. Aber wenn ihr da sitzt und müsst euch irgendwas absparen, auf gar keinen Fall.
Richtig. Ja. Hier nagt niemand von unserem Hungertuch. Alles gut. Also
ja, wenn sich das ändert, melden wir uns.
Da würden wir darauf hinweisen. Ja. Nochmal. Ja. Es kam apropos noch Spenden wäre zu überschwänglich. Eine Spende kam rein seit der letzten Folge, aber ist ja völlig in Ordnung, von Martin. Mhm. Ich gucke mal, ob er was dazu geschrieben hat. Noch einen kleinen Notizzettel. Nee, ist eine Abozahlung. Vielen Dank, Martin. Dankeschön.
Dankeschön, Martin. Das ist PayPal. Ihr könnt euch uns aber auf verschiedene andere Arten supporten. Alle finanziellen Dinge sind zusammengefasst auf medienkuh.de/support. Dazu gehört auch Patreon. Da sind wir unter patreon.com/medienkuh zu finden. Relativ leicht zu merken. Und da begrüßen wir als neues Mitglied auf der Gratisweide die liebe Petra. Herzlich willkommen.
Hallo.
Das war es tatsächlich schon. Das hat sich auch nicht so viel bewegt. Ich glaube, Knalli 90 habe ich das letzte Mal schon vorgelesen, den Namen habe ich mir gemerkt. Und ansonsten könnt ihr uns wie immer unterstützen, indem ihr einfach, wie wir es heute in den Kommentaren hatten, Freunden den Podcast nahelegt, wenn ihr denkt, das könnte was für die sein, irgendwie bewertet, liked, folgt, einfach anhört. Ja, wir freuen uns.
Ach, so ist es.
Ich war gerade, ach so, wir sind jetzt schon hier, ne, sowas. Filmchen, gucke mir Filmchen.
Sie haben ja den Druck gemacht.
Ja, aber sie haben eine Stunde lang über die gleiche Sache geredet. Da war ich so. Ja,
Entschuldigung.
Das, ich meine, angemessen. Da wollte ich nur wissen, kommt jetzt noch der übliche 30-Minuten-Part oder nicht? Das ist ja durchaus eine relevante Frage.
Na klar.
Ich habe ein paar Filme geguckt tatsächlich. Drei Stück sogar seit dem letzten Mal. Nur einer davon läuft aktuell noch im Kino. Deswegen beginnen wir mit dem. Das ist Kung Fu Panda 4. Und den habe ich in der Vorbereitung für einen Nukular-Podcast, wenn euch Kung Fu Panda die Reihe interessiert, ne? Dann geht rüber zu Nukular.de, Radio Nukular.de. Da haben wir alle besprochen. Der vierte, wenn ihr Kung Fu Panda mögt, richtig gut, sehr unterhaltsam. Wenn es euer erster ist, auch sehr unterhaltsam, aber es gewinnt natürlich an Gags und Spaß, wenn ihr die anderen drei kennt. Harpe Kerkeling in der Synchro, wie immer, unfassbar präzise. Also ich bin einfach hin und weg davon. Man geht so in der Rolle auf, dass ich ihn fast nicht erkenne. Aber er übertreibt es nicht mit irgendwelchen Spirenzchen. Ja, er könnte ja versuchen, ich meine, klar, er macht das ja jetzt auch, die Rolle spricht er jetzt auch schon ewig. Der erste Kung Fu Panda ist ja schon ewig, ewig her. Man könnte ja nicht versuchen geraten, das spricht im Original Jack Black, irgendwie Jack Black nachzumachen, was zum Scheitern verurteilt ist im Endeffekt. Und der macht da wunderbar sein eigenes Ding draus. Das ist einfach ganz, ganz toll. Und die Synchro insgesamt ganz, ganz stark. Und jetzt muss ich nochmal nachgucken, weil wir haben ja noch eine neue Figur dabei. Eine weibliche Hauptfigur. Ein Ninja-Fuchs, sage ich an der Stelle einfach mal im Original gesprochen von Awkwafina. Und da muss ich gerade nochmal den Namen der deutschen Stimme raussuchen. Die macht das nämlich unfassbar gut. Das hier, Maria Hönig. Ist eine routinierte, professionelle, unfassbar gute Synchronsprecherin, aber ich war wirklich extrem beeindruckt davon, wie gut sie die Rolle gesprochen hat. Das habe ich selten. Ich habe da wirklich gesessen und so, das ist ja, also was sie da reingelegt hat in so eine Animationsrolle an wirklich gutem Schauspiel und an witzigem Schauspiel, da war ich extrem froh. Keine Ahnung, sie hört uns wahrscheinlich zu, ist ja eine von den 30 Zuhörern, nehme ich an. Ganz, ganz liebe Grüße, ganz toll gemacht. Und
Sie wissen, ein paar sind weg jetzt, ne?
Ein paar sind weg, ja, ich weiß. Der Fernsehen ist vorbei, gut, tschüss.
Nee, ich meine wegen des Maulwurfs.
Der Maulwurf auch, ja. Ich hoffe jetzt einfach, dass sie kein Maulwurfs-Fan ist. Egal, auf jeden Fall empfehlenswert, auch natürlich wie immer für die jüngeren Zuschauer kann man da gut mit reingehen. Kung Fu Panda 4, nicht so stark wie der dritte, aber immer noch ein guter Film. Hatte ich eine gute Zeit mit. Dann Last Goal Wins. Wo ist der nochmal zu finden? Ich habe es neulich noch erwähnt gehabt. Jetzt habe ich vergessen, wo man ihn sieht. Das regt mich schon wieder auf. recherchiere ich schnell nach. Ist ein ganz, ganz toller Film. Geht ja um die Fußballnationalmannschaft von amerikanisch Samoa, glaube ich. Ich kann mir Ländernamen wie Personennamen nicht gut merken. Und ist ganz, ganz toll gedreht, beruht auf echten Tatsachen, aber da es Taika Waititi geschrieben und gedreht hat, ist er natürlich auch ein bisschen vor allen Dingen comedy-mäßig dazu erfunden, ohne Ende. Disney Plus ist er aktuell. Kaufen können natürlich überall sonst auch. Ist nur 99 Minuten lang, hat wunderbare, absurde Comedy-Momente und man dümpelt so ein bisschen vor sich hin und im letzten Drittel dreht er dann nochmal richtig auf und macht richtig Spaß. Ist Michael Fassbender, ja, oder Michael, ich bin mir da nie sicher. Ich glaube, er ist Ire. Hat aber den deutschesten Nachnamen der Welt. Keine Ahnung.
Michael. Denk ich auch jedes Mal, welche Namen.
Ja, ich glaube, sagt auch jeder in Deutschland Michael Fassbender. Bin ein bisschen verwirrt. M. Fassbender. Mhm. Oder nennen wir ihn lieber Michael F.
Genau, wie das gleiche Problem. neu formuliert.
Ich weiß. Spielt es ganz, ganz toll. Und das ist, über weite Strecken spielt er ja nur so ein Stereotyp eigentlich von dem Trainer, der keinen Bock hat, diesen Loser-Verein zu trainieren, der ein Alkoholproblem hat. Und gegen Ende packt dann einfach das Drehbuch nochmal ein paar richtig menschliche Momente aus, die sehr ernst sind. Und der ganze Film trieft halt vor Taika Waititi, ich habe die mit Vor- und Nachnamen zusammengebaut auf einmal, das Liebe, wie man eben erzählt. Und kann ich nur jedem empfehlen, ist natürlich eine Sportkomödie, das heißt, es ist auch mein Genre, aber dieser Fokus liegt ganz wenig auf dem Sport an sich. Total menschlicher Film, den kann jeder zwischen 12 und 99 genießen, den Film. Deswegen viel, viel Spaß damit. Dann, was war der dritte Film, den ich geguckt hatte? Ach ja, Argyle. Mit Sam Rockwell und da ist es wieder, ne? Das Namensproblem. Die eigentliche Hauptrolle wieder vergessen, der alte Sexist in mir. Das ist natürlich super. Hier, Bryce Dallas Howard spielt die eigentliche Hauptrolle. Und in Nebenrollen haben wir noch Henry Cavill und Bryan Cranston und noch natürlich ganz viele andere. Der ist so ein bisschen an seinem Potenzial vorbei, der Film. Man könnte ihn als eine Art Persiflage auf Mission Impossible sehen, zumindest in Teilen. Und der macht zu viele Erzählebenen auf. Der hätte mit einem anderen Pacing wäre das ein krasser Hit geworden. Aber ich hatte richtig viel Spaß. Ab dem Moment, auf dem man akzentiert, okay, es ist alles Quatsch, was hier passiert. Das ist einfach selbst die, es gibt ja eine fiktive Ebene, weil am Anfang auch ein im Film fiktives Spionagebuch illustriert wird. Also die erste Szene, die man sieht, ist quasi eine Realitätsebene weiter hinten. Und dann kommt man in die echte Welt des Films zurück. Aber auch die echte Welt des Films ist völlig überzogen. Auch da sind die Action-Szenen einfach, Hauptsache sieht gut aus. Ja, alles andere ist uns egal. Und wenn man sich darauf einlässt von Anfang an, dann macht der Film richtig viel Spaß. Den kann man aktuell auf Apple TV sehen. Und bei beiden muss ich sagen, wenn man jetzt ins Kino gegangen wäre und hätte 100 Euro für Popcorn investieren, wäre man vielleicht enttäuscht. Aber wenn man eh die Dienste gerade hat, gute Unterhaltung für den Abend. Kann man gucken. Dann
kann man gucken.
Grüße an Dr. Knecke an der Stelle. Dann kommen wir endlich zu den Kinocharts. Da sind wir wieder weiterhin sehr wenig beeindruckt von dem, was sich da bewegt. Denn um einfach den sechsten Platz mitzunehmen, nachdem wir heute ja von Hörerseite schon das erste Omen noch mit reingeballert bekommen haben, der ist auf Platz 6 eingestiegen und hat bis zum vergangenen Sonntag, sondern Sonntag davor, wir haben noch die Zahlen vom 11. bis zum 14. April, nur 39.999 Besucher geschafft.
Der eine hätte auch noch reingehen können, ganz ehrlich.
Das wirklich, also
was sollen die krummen Zahlen? Ne?
Das Ticket, jetzt verstehe ich es, das ist Marketing, weil hinter dem Punkt, hinter dem 39, ist es ja auf dem Kopf gestellte 666, verstehen Sie? Das wird sein. Ne? Auf Platz 5 haben wir Kung Fu Panda 4, hat immer noch 64.000 Besucher geholt, aber das ist halt auch nicht so viel. Dann Dune Part 2 hält sich hartnäckig auf Platz 4 fest. Auf der 3 haben wir Neuansteiger, Back to Black, das war ja der Amy Winehouse-Film, den ich gar nicht bewusst wahrnehmen konnte, weil ich irgendwo eine Werbung dafür bekommen habe auf einer Kinoseite, als ich mein Kung Fu Panda Ticket nämlich gebucht habe. Und da war ein Banner dann dafür und ich in meinem Hirn, das sah nämlich so sehr aus wie die Werbung für ihre Alben damals, dass ich einfach nur dachte, man hätte eine alte Werbung eingespielt. Nicht bewusst drüber nachgedacht, ich habe nur die Silhouette gesehen und die Grafik und auch Amy Winehouse, okay, cool. ganz komisch, dass ich das so wahrgenommen habe. Das als Neueinsteiger auf der 3, wie gesagt, auf der 2 Godzilla X Kong The New Empire und auf der 1 Chantal im Märchenland.
Natürlich, Chantal.
Hat auch mehr als doppelt so viele Besucher an dem Wochenende nochmal kassiert als Godzilla vs. Kong. Mittlerweile 1,7 Besucher, also 1,7 Millionen, nicht 1,7 Besucher. Sie kommen nur zu 3/4 hier rein, guter Mann. Das ist, also Chantal 2 ist quasi gesetzt. Ich bereite Deutschland schon mal darauf vor. Ne? Das ist logisch.
War das nicht hier Endstation Babystrich? Ah ne, das war Nathalie Endstation Babystrich.
Und ja. Die Wanderhure, ja.
Die kam danach.
Ja, die kam danach, das stimmt.
Die Rache der Wanderhure gab es da auch noch.
Die Wanderhure in der Wanderhure versus Hitler. Das hat noch gefehlt irgendwann, ja. Irgendwann wird es einfach absurd mit den ganzen Fortsetzungen. Aber Chantal im Märchenland, ich weiß auch nicht, was als nächstes kommt. Chantal auf Hawaii.
Die ProSieben Märchenstunde war auch noch im Worst-Off drin.
Krass. Da wird Tommy Krabbeis auch gesagt haben, naja, so schlecht war das doch gar nicht. Spielt auch keine Rolle.
Ja, der Ausschnitt, gut, der
okay, war also auch. Höhen und Tiefen, sage ich mal. Aber die Produktion fand ich immer sehr gut. Tatsächlich. Nun gut, gucken wir mal, was in dieser Woche oder angelaufen ist gerade. Was haben wir denn hier für Starttermine? Ab dem 25. April, das heißt am übermorgen Donnerstag, Challengers Rivalen, das ist dieser Tennisfilm mit Zendaya. Und damit weiß jeder, der den Trailer gesehen hat, was ich meine. Das ist so eine komische Dreiecksbeziehung zwischen drei TennisspielerInnen, weil Zendaya ja auch eine von den dreien ist. Wo so im Trailer ein Dreier suggeriert wird und Eifersüchteleien und Tennis auf Weltniveau. Und ich bin so, 50% von mir sagen, ey, ich habe überhaupt keinen Bock, mich interessiert daran nichts. Und 50% sagen, ey, es sieht aus, als wäre es gut erzählt. Und es sind gute Schauspieler, also es könnte schon was sein.
Wo ist das? YouPorn oder wo finde ich das?
Oh Gott, das ist auch alles anstrengend.
So wie sie es erzählt haben?
Ja, aber es ist halt eine Dreiecksbeziehung. Das heißt doch nicht, dass die ganze Zeit gebumst wird. Herr Körber, da wird auch Tennis gespielt in dem Film. Unter anderem.
Sehr gut. Dann bin ich natürlich dabei.
Der war leider zu einfach, aber...
Ja klar, ne, ja klar.
War vermutlich
stell mir gerade vor, wie so ein Pärchen versucht, so, ne, eine weitere Frau oder Mann so für eine Ménage à trois irgendwie zu finden und sagt, es wird bei uns nicht nur gebumst, es wird auch Tennis gespielt. Okay.
Zu dritt ergibt überhaupt keinen Sinn.
I'm in.
Einer gegen zwei, ja.
Ja. Rundlauf.
Auch Rundlauf ist zu dritt echt ein Problem, aber das ist, auf das ist wieder, das sind wieder Momente, da kriegen wir wieder diese Altherrenhumor-Probleme.
Ja. Ach, ja, alles.
So, jetzt den Humor kurz abschalten, weil der nächste Titel ist auch ein bisschen anstrengend, der auch noch anläuft. Und da muss ich mir wirklich zurück, ich habe eben vorher nochmal nachrecherchiert, dass ich das halt nicht vorlese. The American Society of Magical N-Word. Also es ist nicht das harte N-Wort, sondern das andere N-Wort, aber trotzdem. Der läuft in Deutschland an. Guckt euch den Trailer mal an. Der versucht irgendwie, also der ist bestimmt auch witzig, aber ich sitze da und ich kann mich nicht in keine Richtung orientieren, wie ich den finde, wenn ich den Trailer sehe vom Konzept her. Ich möchte auch gar nicht viel mehr dazu sagen, aber es sieht eigentlich aus, als wäre es ein guter Film. Ich habe jetzt schon gemischte Meinungen dazu gehört aus den USA, aber ich glaube, der ist auch kein Riesenerfolg. Dennoch ist, glaube ich, von Universal vertrieben. Heißt, dass er groß beworben wird irgendwo, aber ich sehe jetzt schon, wie sich die ganzen Kritiker in Deutschland daran schwer tun werden, diesen Film zu besprechen, sagen wir es mal so. Was krass ist, was auch in die Kinos kommt jetzt, ich habe von dem ersten damals gehört, Sie haben wahrscheinlich auch mitbekommen, dass zum Beispiel die Rechte an Mickey Mouse in der Variante, die zuerst aufgetaucht ist, von Steamboat Willie mittlerweile in der Public Domain sind. Also man darf jetzt Steamboat Willie Mickey benutzen, ohne dass Disney einem den Arsch wegklagt. Und
wenn Sie so fragen, nee, nicht mitbekommen.
Okay, aber wie gesagt, die Dinge sind halt zum Teil so alt, dass sie mittlerweile in der Public Domain liegen und man theoretisch jeder was damit machen darf. Und das Gleiche ist mit Winnie the Pooh der Fall, was dazu geführt hat, dass, ich glaube, im letzten Jahr war das, direkt jemand gesagt hat, gut, dann mache ich mit Winnie Pooh jetzt mal einen Horrorfilm. Und das ist an sich schon absurd genug. Dann ist absurd, dass es auch noch, ich habe ihn nicht gesehen, vielleicht ist er mega gut. Ja, war letztes Jahr. Winnie the Pooh, Blood and Honey hieß er. Und anscheinend erfolgreich genug, dass jetzt schon die Fortsetzung da ist. Winnie the Pooh, Blood and Honey 2 läuft auch an. Stunde 40. Ist mir ganz ehrlich, ist auch am Ende scheißegal, worum es da geht. Es ist einfach nur, ey, mit Kinderfiguren Horrorfilm erzählen. Gut, also hier die englische Kurzzusammenfassung ist auch: Not wanting to live in the shadows anymore, Winnie the Pooh, Piglet, Owl and Tigger take their fight to the town of Ashdown, leaving a bloody trail of death and mayhem in their wake. Also einfach nur, ey, wird jetzt abgeschlachtet. Ey.
Kann Winnie Pooh Tennis spielen? es fehlt halt noch einer auf dem Platz, ne?
Also wenn sie den Winnie the Pooh in dieses Liebesdreieck reinballern, dann sind wir hier bei einem ganz schlimmen Bereich.
Ja, darauf soll es hinaus sein.
Liebe Zeit. Gut, gehen wir zum Heimkino.
Der ganz schlimme Bereich kommt aus dem
Heimkino. Heimkino. Ich möchte einfach nur möglichst weit weg von diesem Tennisspiel. gut. Ich habe ja schon zwei Filme kurz ein bisschen besprochen, wo ich aber auch schon gesagt habe, ey, die laufen, die kann man sich angucken. Da wurde auch gesagt, wo sie spielen. Deswegen jetzt nochmal ein kurzer Blick über die Streamer, was im Standardangebot ist. Weil wie gesagt, wenn ich die Käufe hier auch noch reinbringe, dann kann ich ja nur noch Listen vorlesen. Das wird dann irgendwann zu viel. Mhm. Und verbunden aber heute auch mit einer Frage tatsächlich. Denn wir haben die Kurzstrecke mit Pierre M. Krause. Und ich habe jetzt gesehen, da sind irgendwie alle Staffeln gefühlt, auf einmal in der ARD-Mediathek bis nächstes Jahr. Und da habe ich mir gedacht, sind die nicht immer verfügbar? Wann werden die denn in welcher Mediathek eingespielt? Der Körper hat schon gesagt, die SWR-Mediathek ist ja nicht 100% identisch mit der ARD-Mediathek.
Ja, weiß ich nicht. Ne? Weiß ich nicht.
Eben, also wir wissen es halt nicht genau, weil da gibt es ja auch noch das YouTube-Angebot. Und ist das dann einfach so, dass man quasi die Lizenz noch mal neu hat, dann lädt man es einfach neu hoch, obwohl es vorher schon da war? Also das
könnte sogar sein.
Ja, also da sind wir ein bisschen überfragt. Wenn ihr es wisst, wenn ihr einfach ein Auge drauf habt und vielleicht jetzt auch Wochen und Monate lang gewartet habt, dass endlich die Kurzstrecke wieder da ist, lasst es uns wissen, gerne in den Kommentarbereich und klärt uns zwei Dödel dann mal auf.
Aber mir ist auf jeden Fall der Wortfall von Pierre M. Krause in dieser Endcard immer noch im Kopf und da sagt er immer in der ARD-Mediathek, also er sagt jetzt nicht SWR, ja, sonst irgendwas.
Okay, also ich stehe da ein bisschen wie der Ochs vom Berg, wie man so schön sagt, aber auf jeden Fall kann ich sagen, ihr könnt jetzt die Kurzstrecke komplett in der ARD-Mediathek gucken, bis mindestens 2025 irgendwann. Also ist eh eine Empfehlung, deswegen seht es auch als eine solche. Dann, wenn ihr Bock habt auf El Mariachi mit Antonio Banderas und Desperado mit Antonio Banderas von, bitte was?
Antonio Banderas.
Banderas.
Ich habe einfach nur den Namen Banderas
wiederholt. Ja. Mhm. Von Roberto Rodriguez. Rodriguez, keine Ahnung.
Und war das nicht auch Stefan Raab, also mal einen ESC-Song gemacht
hat? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Desperado gibt es aktuell auf Netflix, während ihr El Mariachi in der ZDF-Mediathek bekommt. Ist ein wilder Sprung, aber eins von beiden habt ihr sowieso. Deswegen sehr, sehr gern da reinschauen. Für die Freunde.
Was kostet denn der Spaß jetzt bei Netflix?
Ach ja, stimmt. Danke, dass Sie mich darauf hinweisen. Netflix erhöht seine Preise. Und das ist ein bisschen chaotisch, weil das Preismodell mittlerweile nicht mehr so einfach ist. Es gelten jetzt folgende Konditionen. Also man kann mit Werbung Standard, ich glaube, das ist dann, keine Ahnung, ob das überhaupt Full HD ist. Ich glaube aber schon. Dann kostet nur 5 € pro Monat. Dann gab es mal Netflix Basis, das ist aber anscheinend nicht mehr für Neukunden buchbar. Das hat 10 € gekostet. Und das kostet jetzt aber als Neukunde, heißt es Netflix Standard, dann kostet es 13,99 €. Und dann nochmal Premium.
Da habe ich dann keine Werbung und 1080.
Ich vermute, ja, dass sie das auf jeden Fall haben. Keine Werbung. Und ich glaube, 1080 werden sie mit Werbung wahrscheinlich auch haben. Netflix Premium kann dann nämlich nur noch 4K sein. Ne? Deswegen schätze ich, dass das 1080 auch bei der untersten
Dolby
ist. Ne? Das kostet 20 € pro Monat dann bald. Und wenn sie eine Zusatzmitgliedschaft haben. Ich glaube, dass wenn man eine Person extra in den Haushalt irgendwie mit reinzieht von außen, das kostet nochmal 5 € mehr. Das ist ja mittlerweile schon ganz stattlich, muss man sagen. Mhm. Sei hier aber nur als Info hingestellt, weil gleichzeitig muss ich auch das Argument unterschreiben, ey, Kino ist wesentlich teurer. Es ist sehr viel Inhalt, der bereitgestellt wird, aber es kann halt niemand mehr, wenn er nicht es irgendwie beruflich nutzt oder so, sagen, oder genug Geld halt einfach hat, ne? Einfach mal so sagen, ja, ich nehme einfach alle Streaming-Anbieter. Das ist halt mittlerweile schon Batzenkohle.
Aber das Batzengeld.
Ja.
Aber das ist es ja, ne? Also ich glaube, jeder würde sich darauf committen, wenn es so wäre wie in den Anfangszeiten von Netflix. Da finde ich alles, was ich will, alles, was ich gucke, von Star Trek über Star Wars bis hin zu, keine Ahnung, Marvel und alle Welten, die es da so gibt. Mhm. Dann wäre das ja ein fairer Preis immer noch, ne? Wenn da alles drin wäre.
Klar.
All-Inclusive-Paket.
Oder wenn Netflix wenn Netflix inhaltlich mehr punkten würde aktuell. Aber es läuft jetzt in meinen Augen darauf hinaus, und die Taktik fahren sie jetzt schon länger, dass sie ihre Hitsendungen auch natürlich gesplittet veröffentlichen, damit die Leute nicht nur einen Monat im Jahr bezahlen, um dann Stranger Things oder Bridgerton zu gucken. Das sind ja so die beiden großen Hits aktuell. Die werden also gesplittet veröffentlicht. Wenn man die zwei dann im Jahr verteilt, also ein Quartal hat man dann quasi sicher. Das heißt, die werden jetzt darauf bauen, so zweigleisig zu fahren. Wir brauchen diese Event-Sachen, die splitten wir. Und wir brauchen einen guten Back-Catalog, keine Ahnung, tausendfach gestreamte Staffeln von Friends und sowas, damit wir so ein Grundrauschen haben. Und das ist wirtschaftlich, kann ich das alles nachvollziehen. Aber inhaltlich muss man auch sagen, es ist halt nicht mehr der Dienst, wo jeder sagt, ey, Netflix hat die geilsten Serien. Das sagt halt keiner mehr. Weil jeder Dienst hat so zwei, drei richtig gute Sendungen, maximal. Und dann gibt es eben ein Grundrauschen aus neuen und alten Sachen. Aber das Angebot ist einfach so, so groß, dass man mittlerweile natürlich sich fragt, ja, was soll ich denn noch alles bezahlen?
Gibt es eigentlich noch ein Probeabo bei Netflix? Oder ist das nur noch eine Woche? Oder?
Also
früher war es doch mal ein Monat. Ne?
Ja, war es. Ich habe keine Ahnung. Also ich müsste vielleicht auch mal kündigen, um zu gucken, ob ich dann wie bei Audible früher einfach, ja, kommen Sie zurück, ja, Sir, bitte. Mhm. Keine Ahnung. Aber auch da, wenn ihr da sowieso gerade... Irgendwas
habe ich in Erinnerung,
ja?
Dass irgendein Dienst mal gesagt hat, nee, gar keinen mehr. Aber ich bin...
Das ist möglich.
Ich gucke mal parallel.
Gucken Sie ruhig mal an. Aber dennoch, wenn ihr gerade auch überlegen seid, ey, welchen Streaming-Anbieter nehme ich? Wie sieht das tariflich aus, was finde ich gut, was finde ich schlecht, oder ich kann mit der Werbung leben, gerne in die Kommentare, weil das für uns natürlich immer super interessant ist, weil wir ja dann eine ganz andere Perspektive drauf haben. Also der Körper auch nochmal ganz anders als ich, weil ich einfach im Moment noch jeden habe, weil ich halt auch einfach sehr viel gucken muss und auch will natürlich. Ist natürlich eine Luxusbeschwerde zu sagen, ich muss das alles gucken. Aber das geht anderen Leuten halt nicht so. Und ich glaube, sehr viele haben halt immer noch Prime, weil sie sowieso noch wegen Paketlieferungen und hier und da Prime haben. Und dann gibt es sehr viele, die Disney Plus haben. Und jemand wie Paramount Plus, der dann neu dazu kam, haben wir ja schon gesehen, hat nicht so ganz gezogen mit den deutschen Produktionen. Große Ansage gemacht, aber wollten dann nicht so viele.
Da ist kein kostenloser Probezeitraum, steht hier bei Netflix.
Steht sogar explizit da.
Ja, im Help Center.
Im Help Center.
Netflix4u.de.
Grüße an Schuh. jetzt habe ich aus Versehen meinen Browser kurz weggemacht. So, kommen wir aber zu dem, was Streaming für uns alle irgendwo auch immer bedeutet, nämlich einfach zum Bingen. Aktuell sind, glaube ich, alle Staffeln Scrubs auf Prime Video. Das heißt, wenn ihr darauf Bock habt, bitteschön. Für die Freunde dieser bayerischen Komödien, ne, hier Griesnockel, Knödel, Schweinskopf, Blues, Zeug.
Nehme ich.
Ne, ach so. Netflix. Mhm. Da findet ihr das alles. Also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, wie man das navigieren soll, weil alles gleich aussieht, aber hey.
Gibt es das nicht auch in der ARD-Mediathek?
Weiß ich
nicht. Guck mal, wenn ihr nach PM Krause sucht.
Ja, könnt ihr machen. Dann. Einer meiner absolut liebsten Sportfilme, objektiv gesehen ist er nicht sehr gut, aber ich liebe ihn sehr, Kevin Costner und René Russo in Tin Cup. Ich liebe diesen Film, könnt ihr auf Prime Video gucken oder kauft ihn, ja, gerne auf VHS auch. Keine Ahnung. Pretty Little Liars, auch auf Amazon Prime, da hat man sich anscheinend gerade wieder sehr viele alte Bestände gesichert. Aber das ist, glaube ich, auch die Stärke im Moment. Denn was läuft gerade noch? Ja, die Fallout-Serie. Ansonsten, Invincible ist gerade ausgelaufen. Naja, woher soll man auch wissen, was da läuft, wenn die nie was bewerben? Das ist das Grundproblem natürlich. Dann hatte ich noch irgendwas. Die Kurzstrecke hatte ich ja schon genannt. Ich scroll nochmal schnell nach oben, denn das sind auch nicht alles die neuesten Meldungen. Ich habe relativ weit runtergescrollt. Nö, das war's. Deswegen habe ich auch so weit runtergescrollt, vermutlich. Gut, dann sind wir ja schon da, wo wir hin müssen.
Die Star Wars News der Woche.
Wie bereits angekündigt, ist natürlich bald May the 4th und der wird mit uns allen sein, hoffe ich. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt tatsächlich wenig Meldungen haben. Wir haben nur so ein paar Ankündigungen. Um den 4. Mai rum wird es nochmal richtig übel, glaube ich. Zum einen haben wir hier, Lego hat ein komplettes eigenes Star Wars Line-Up für den 4. Mai. Mit einem TIE Interceptor, ich glaube ein Todesstern, ein richtig fettes Buch. Was ist das denn? Das ist das Podracer-Rennen aus Episode 1. Also es ist extrem, extrem viele neue Figuren nur für den 4. Mai. Finde ich schön. Aber man macht, glaube ich, auch richtig viel Asche mit dem Star Wars Lego-Spielzeug.
Also Sie meinen, es wird jetzt grundsätzlich auch News oder Leaks oder irgendwas alles zurückgehalten für den 4. Mai?
Nee, nicht Leaks zurückgehalten.
Oder geht es nur um die Merch-Maschinerie?
Ich habe das Gefühl, dass man noch sehr verhalten ist, weil normalerweise gibt es einfach wesentlich krassere Dinge, aber es gibt ja immer Veranstaltungen rund am 4. Mai. Ach so. Und da gibt es dann in der Regel auch ein Reveal. Also wenn ich einen Trailer planen würde, würde ich den im Rahmen des 4. Mai und nicht am 22. April releasen? Das heißt, so die 2-3 Wochen vorher wird es ein bisschen dünner. Mhm. Und dann gibt es einen großen Batzen. Hingegen, das ist für mich wieder so Merch Gun Crazy und deswegen möchte ich kurz erwähnen, in den USA, und das ist ja für uns auch ein Thema hier, wir sind ja hier ein Milch-Podcast im weitesten Sinne.
Jetzt bin ich gespannt.
Im Star Wars-Universum gibt es blaue Milch. Ja, warum auch immer, das war, glaube ich, in Episode 4 hat Luke Skywalker einfach blaue Milch getrunken, seitdem ist das ein Ding. Und in Episode 8 gab's dann wieder, war da wieder blaue Milch getrunken, frisch von der Zitze fast. Also Grüße. Und jetzt endlich, also ich glaube in verschiedenen Star Wars Parks im Disney World und so konnte man schon mal blaue Milch kaufen. Jetzt kann man aber in amerikanischen Supermarktregalen einfach
die ganze Kuh kaufen.
Das war ja keine Kuh, das ist ja das Schlimme. Eine blau gefärbte Vanillemilch kaufen mit Star Wars Branding von Kemps, K-E-M-P-S.
Nicht zu verwechseln mit Kamps.
Ja, nicht Gülcan Kamps, blaue Milch.
Oder Gülcans Traumhochzeit war auch dabei, mit dem Auftritt von Scooter.
Ach, schön. Egal. Für einen limitierten Zeitraum auf jeden Fall gibt es eine blaue Vanillemilch mit einem Luke Skywalker und Darth Vader Duell vorne auf der Galonenpackung. Viel Spaß damit, wenn ihr in den USA seid. Bestimmt wird der Karton mal was wert.
Wissen Sie, haben es das seit langem mal, also
die beste.
Seit langer Zeit mal wieder eine Star Wars News, mit der ich einigermaßen connecten kann.
Vanillemilch?
Ne, blaue Milch generell, finde ich gut, ja.
Also ich bin da auch.
Also wenn die jemand importiert, würde ich sagen.
Gut gemacht.
Super, viel Spaß damit.
Ich muss ja sagen, ich bin überrascht, dass ich glaube, dass es das erste Mal ist, aber keine Ahnung, kann seit 77 natürlich schon mal vorgekommen sein, aber ich finde, das ist so eine nerdige Referenz, wo auch in den ersten 10 Jahren hat ja keiner irgendwie gesagt, ey, Luke Skywalker's blaue Milch, die möchte ich mal probieren.
Nee, weil man auch schon alles hat einfach an Merch, da muss man jetzt auch mal an die Sachen rangehen.
Das ist auch denkbar, ja. Dann,
was haben wir noch auf der Liste? Die Milch, na komm Leute, jetzt ist es so.
Star Wars The Acolyte ist immer noch die nächste Star Wars Serie, die ansteht und da gibt's immer nur so verhaltene Infos mittlerweile. Die Showrunner haben jetzt gesagt, naja, es wird auf jeden Fall ein paar Anspielungen auf jede Ära, die wir im Star Wars Universum hier gesehen haben, geben. Was interessant ist, denn The Acolyte spielt vor den allerersten Star Wars Filmen in beiderlei Hinsicht, also auch vor den Prequels und wie man dann die Referenzen auf die weiteren Eronirums machen möchte, ist natürlich eine kreative Aufgabe, aber wenn sie das schön hinkriegen, dann freuen wir uns dann natürlich alle drauf. Die ersten Reviews trudeln ein zu dem aktuellsten Star Wars Spiel. Jetzt habe ich natürlich gerade den Namen nicht mehr im Kopf. Das ist das Problem. Die allerdings gut bis durchwachsen sind. Also ich glaube, da haben einige sich einen größeren Hit gewünscht. Mich macht nur gerade fertig, dass ich den Namen jetzt nicht mehr im Kopf habe. Deswegen muss ich das nochmal googeln. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber Namen sind mein Schwachpunkt einfach. Ach Gott, Herr Körber. Wie geht's Ihnen damit?
Mit Namen?
Ja.
Kenne ich alle.
Outlaws. Also, Outlaws. Ja. Also sehr gute Bewertungen hat es auch gegeben, aber auch ein paar, ja, es bleibt hinter den Erwartungen zurück, wo ich mir denke, ja, das liegt ja dann an den Leuten, die Erwartungen haben, im Zweifelsfall. Aber das war's schon. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir nach der Pause hier in unserem 20-Minuten-Newsblock dann machen können. Denn ist ja der 5. Mai wahrscheinlich entweder genau an dem Tag oder gerade vorbei.
Ach so, ich dachte, wir machen jetzt im Podcast eine Pause, wie Domian damals immer so. Kurz Musik einspielen, ja. Wir sind gleich wieder da.
Gucken jetzt nochmal rückwärts eine Folge.
Wir spielen die Folge nochmal rückwärts ab danach. Geht 4 Stunden.
Kommen wir zu der kompetitivsten Rubrik in dieser Ausgabe.
Quotentipp.
Wir haben getippt eine Sendung bei Kabel 1, die am 18. April lief, und zwar Peter Giesel war am Start. Achtung, Abzocke, Betrügern auf der Spur. Muss gerade so eine schlechte Zeit für Abzocker sein, also viele interessieren sich gerade für dich. Peter Giesel lief schon mal besser. Wie viel waren es denn, Herr Habes?
Oh Gott, ich habe gerade meinen Tipp gesehen. 3,8%.
Ja, 14 bis 49. Ich habe gesagt, Mensch, der Giesel-Peter, da sind wir mal locker bei, was habe ich gesagt, 5,1%. Und Sie?
Ach, ähnlich.
9,1 tippt er.
Ich glaube, ich hatte das sogar recherchiert. Aber vielleicht habe ich die Quote mal wieder im Gesamtpublikum verwechselt. Das kommt manchmal vor in meiner Müdigkeit. Ja. Ach ja. Aber
Zielgruppe Betrüger 14 bis 59, da haben sie geguckt.
Tschüss, du Betrüger.
Ach Gott. Also ich glaube, Peter Giesel hatte noch nie 9%. Also oder, Moment, das muss ich jetzt auch. Wie haben Sie da recherchiert? Kabel 1, Achtung, Abzocke, Quote.
Sie haben bei dem random Zahlengenerator einfach was eingegeben. Okay. Solange ich hier nicht mein Smart Home frage, wo ich neulich gefragt habe.
Aber okay, ich muss alles revidieren, Sie haben vollkommen recht.
Ja.
Am 1. Juli 2021 9,5% Marktanteil für den Giesel-Peter.
Also vielleicht einfach nur zu alte Zahlen genommen, ne?
Ja, ja. Also ich wusste, dass es gut lief, aber 9,5 hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der war schon mal so bei 6,7, das wusste ich, dass es das auf jeden Fall schon gut durch die Decke ging bei Kabel 1, aber 9,5 ist schon
so.
Das ist schon einiges.
Fühle mich direkt wieder ein bisschen wiederhergestellt hier.
Ja, gut, okay.
Aber ihr wart auf jeden Fall viel, viel besser. Wir haben 3 Drittplatzierte und dann einen Platz 2 und einen Platz 1. Zum einen Roberto Maat mit 4,3% und das haben noch 2 andere getippt.
Ja, nämlich WCW Lion und King Mim Ding 28/12/86.
Sein Geburtsdatum da reinschreiben, auch mal komisch. Auf Platz 2 haben wir Dominik unterstrich WoW oder WOE mit 3,4% als Tipp, also schon sehr, sehr nah dran. Aber besser ist natürlich der gute
Kopperschmidt.
Grüße.
3,7%.
Nah an der Punktlandung ran. Und das hätte mich dann wahrscheinlich auf Platz 900 katapultiert.
Nun ja. Also, diese Woche tippen wir die nächste Folge, Herr Hammes. Ich habe sie so kurz angerissen und habe es kurz hier rezensiert, wenn auch wirklich nur ganz kurz, weil ich habe nicht alles gesehen. Die nächste Folge von der Knoselzer Show.
Also, Knoselzer?
Ja, das gute Knoselzer. 3-1, die Show der Champions. Zweite Folge mit Knossi Elton und Tim Melzer am Samstag, 19:45, RTL. Tippen wir. Die letzte lief, glaube ich, war okay. Ich glaube, irgendwas mit 14%.
12,4 sehe ich.
12, ja, kann auch sein. Aber ich weise darauf hin, gegen starke Showkonkurrenz. Barbara Schöneberger mit Verstehen Sie Spaß im ersten und Mask Singer dagegen. Kann sein mehr, kann sein weniger. Also, so, also, will ich nur sagen, ich weiß nicht, was am Samstag läuft. Mask Singer auf jeden Fall, was läuft im Ernst?
Quotenguru Kevin Körber sagt, es könnten mehr oder weniger.
Ja, dafür bin ich im Sender auch bekannt, für sehr gute Quotenanalysen und Expertisen in der Hinsicht. Also ARD, die Flut, Tod am Deich, also keine Show. ZDF, Kernig bei Kerner, der Quiz-Champion, das Doppel-Special läuft da. Genau, und dann halt Mask Singer und das ist showmäßig das Dreiergespann am Samstag. Ja, könnte ähnliche Sphären sein. Nun gut. So, ja, was mehr habe ich nicht. Ne?
Ich auch nicht, bin komplett leer gequatscht.
Ich auch, brauche jetzt erstmal erstmal auch Pause.
Naja, wir haben ja jetzt auch mal Pause. Ich habe nochmal 2 Stunden bekommen. Und wenn ich umgezogen bin, dann geht es weiter mit vergleichbarer dynamischer Energie.
Ja. Welche Folge nehmen wir uns da als Referenz, dass wir kurz abgleichen können?
Eine zwischen der 1. und der 400.
173. Das ist auch meine Empfehlung. Mhm. Hört in der Pause Folge 173. Die war nämlich sehr, sehr gut. Gut, ich muss gucken.
Ich auch. Ich kann nicht anders.
Okay, Viva schrumpft, Nela wechselt und Mertesacker kontert.
Da haben sie damals noch diese Titel geschrieben. Schön.
Ja, da haben wir uns eine Mühe gegeben. Am 3. Juli 2014.
Gucken Sie mal, bei 1856 war das Skype-Fail der Woche.
Geil. Harald Schmidt lästert über die Heute-Show. Das war noch Meldung, ne? Da haben wir wirklich jeden Scheiß
Neues gemacht. Intro für GZSZ, ja.
Oh, da ist ein Literaturkritiker des Frühstücksfernsehens gestorben. Hm. Pönsi?
Nein, der war ja auch Filmkritiker.
Nee. Ah, nee, stimmt, es gab noch einen anderen. Ja, okay. Nee, aber Pönsi habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Aber 173 fühlt sich ewig hier an. Wann war das hier?
2014, das ist noch gar nicht so, also gut.
10 Jahre.
Ja gut, gefühlt ist es noch nicht so. Ja, neues Intro für GZSZ.
Ja, sag ich auch noch.
Ach so, habe ich nicht zugehört. Entschuldigung. Ja, gut. Nur der Pangi bleibt. Nela Lee verlässt ProSieben. Was hat Nela Lee denn dann zu RTL? Ja, Nela Lee mit Nacktkuppelshow bei RTL. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Viva lief nur noch bei Comedy Central als Programmfenster, bevor endgültig der Saft abgedreht wurde. Lang ist es her. Also hört mal rein. War bestimmt gut. Wir hören uns dann in 2 Wochen. Ihnen guten Umzug, Herr Hammes.
Vielen, vielen Dank.
Auf möglichst wenig Zwischenfälle und das alles reibungslos möglichst läuft.
Keine.
Was habe ich gesagt?
Wenige.
Ach so. Ich dachte jetzt gesagt, möglichst viele. Aus Versehen. Nein. Dass alles reibungslos über die Bühne geht und nicht zu Bruch und vor allem das Allerwichtigste bei Umzügen. Dass schnell Internetanschluss besteht.
Ja, das ist richtig. Also es ist alles schon beantragt. Freue mich auf den oder die Techniker. Und ich drücke die Daumen. Ist dann kein Glasfaser mehr. Davor habe ich schon so ein bisschen Angst.
Ach, da gewöhnen Sie sich schon wieder dran. Also, ihr hört uns in spätestens 2 Wochen dann wieder, grob, ungefähr. Und euch bis dahin eine schöne Zeit. Herr Hammes, bis dann.
Gute Nacht. Bis später. Ciao.